Bits und so.
Mit dem Matzel, wunderschönen guten Abend. Außerdem dabei vom iPhone-Blog der Alex Olmer.
Frohes Neues.
FSC Kylo Kaiser McIntyre, Leo Becker.
Guten Abend.
Und Bastian Schlingwölfle.
Hey ho.
Hey ho, gutes Neues miteinander. Wie schaut's aus? Neues Jahr ist schon mal fantastisch losgegangen, aber wir schauen einfach mal auf die Gerüchtelage, was das Johnny Ive OpenAI Device angeht. Gerüchteweise, wir hatten vor einer Weile schon mal gesprochen über die Möglichkeit, dass das sowas zum Umhängen wird, weil es ist keine Brille, es ist kein Smartphone, man kann es auf den Tisch legen. Was kann das sein? Ja? Und neues Gerücht sagt es also, es ist ein Stift. Es ist ein Umhängestift. Was bedeutet das? Ich hab mal geguckt, wie könnte das aussehen, wenn das... Ich hab mich inspirieren lassen natürlich von der iPhone-Socken-Kampagne und habe gesagt, okay, du machst jetzt hier diesen Stift zum Umhängen und der ist dann auch so ein bisschen silbern, so ein bisschen regenbogenleuchtend, damit du weißt, dass es von Siri inspiriert, aber natürlich was völlig anderes ist. Und dann habe ich der guten Frau noch ein Smartphone in die Hand gegeben, weil ohne geht's natürlich nicht. Weil was will sie denn alleine mit dem Stift? Weil nur mit dem Stift ist sie verloren. Aber ich habe mich gefragt, so mit diesem, brauchen Leute einen Stift? Ist das noch ein Ding? Weil ich glaube, das kommt aus der Perspektive von Johnny. So, ich bin ein Designer, ich mache Notizen, ich mache Skizzen und so weiter. Und dieser Stift könnte das ja aufzeichnen. Und er hat natürlich Audio drin und hört den ganzen Tag zu und kann dir antworten. OpenAI investiert jetzt auch viel mehr in diesen Sprachmodus, sagen sie, weil sie wahrscheinlich besseren Sprachmodus für das Ding brauchen. Aber ich glaube, das allerletzte, was die allermeisten Leute tun, sind Skizzen und Notizen machen, oder Leo?
Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, Stifte sind schon noch ein Ding.
Nee,
also,
ich glaube nicht. Ich habe keinen Stift hier.
Ja,
also ich finde einen Stift, wenn ich Notizen machen will. Ich finde
also,
einen Stift.
Ja, also ich habe auch immer Schwierigkeiten, Stifte zu finden, aber ich finde sie dann schon noch. Also Stifte sind schon noch was, glaube ich. Aber ob du das, da gab es doch auch mindestens einen Kandidaten, der schon mal diese Pen-Variante um, was sie gleich tausende von Stiften rausgezogen.
Ein Stift, ein Notizbuch.
Jetzt ist so wie die Selbstverständlichkeit schlechthin gesagt. Ja. Da gab es doch einen von diesen KI-Aufnahmetool-Kandidaten, gab es doch schon, die einfach so einen Stift mit Mikro gemacht haben, oder habe ich das geträumt? Also irgendwas, glaube ich, in der Art gibt es mindestens schon. Ich meine, ist besser als vielleicht ein Aufnahmeding ohne Stift zu machen. Also ich meine, wenn du es sowieso dir umhängst und mit dir nimmst, und es gab doch auch diverse Ansätze von in Anführungszeichen digitalen Stiften, die dann transkribiert haben direkt, was man auf irgendwelchem Spezialpapier, oder es muss das überhaupt Spezialpapier noch sein, oder halt irgendwie geschrieben hat. Und du hast halt am Schluss eine digitale Fassung rausbekommen. Wenn das alles natürlich zusammenwirfst und dann sagst, okay, und jetzt packen wir da noch irgendeine Art von GPT-Modell drauf.
Ja, nur also es gab mal diese so Blöcke, die waren auch so mit einem speziellen Muster bedruckt. Und dann hattest du vorne in dem Stift eine Kamera und die das Muster gesehen, wie so diese ganz frühen Mauspads, wo du spezielle Mauspads für deine spezielle Maus brauchtest.
Ja, ja.
Das war alles sehr lustig. Aber auch solche Sachen, wo du einen speziellen Stift brauchtest, und dann hast du einen Block genommen, aber in der Halterung von dem Block war irgendwie noch so ein Mauspad, was dann den Druck erkannt hat und so. Das hat sich alles so dutzendfach verkauft. Also die sind da locker 30 Stück jeweils losgeworden davon. Ich sag nur, OpenAI ist ja nur eher eine Firma, die auf Weltherrschaft abzielt und nicht, wir verkaufen ein lustiges Gadget für 12 Leute. Und natürlich müssten sie sich umbenennen, das O streichen und PenAI draus machen.
Natürlich.
So nämlich. Alex, selbst wenn du jetzt Notizfreund wärst auf Papier, ist das ein Ding?
Naja, aus finnischer Perspektive Papier sehr wichtig. Industrie hier sehr papierlastig. Aber unabhängig davon ist, glaube ich, die Papierfrage eine entscheidende. Weil du kannst natürlich einen Stift designen, und ein Stift ist sehr universell. Aber du müsstest eigentlich auch was anbieten, auf das du dann schreibst. Oder also ist der ein Stift, der auf Papier schreibt, oder schreibt der digital? Oder kann er beides? Weil das Eingabe Medium Stift ist schon kein dummes. Und Johnny Ive hat natürlich auch einen Apple Pencil bei Apple entwickelt und war da sehr stolz. Der Erste, der vom Tisch gerollt ist. Ein Stiften hat er definitiv Freude. Und der Stift würde natürlich auch ein bisschen Platz bieten für die Elektronik, die da drin sein muss. Also, weil das ganze Ding muss natürlich irgendwie eine Batterie haben, damit das irgendwie halbwegs lange läuft. Was ein durchaus interessante Faktum einfach ist, wenn du irgendwie Online-Anbindung hast und vielleicht auch lokal irgendwas verarbeiten möchtest. Also du brauchst ein gewisses Volumen, um halt Daten verarbeiten zu können und irgendwas anfangen zu können. Weil kann natürlich sein, also es wird wahrscheinlich sehr cloudlastig sein, aber irgendein lokaler Prozess muss halt da schon, dafür brauchst du Funkchips und Batterie und Prozessor und so weiter. Du musst also ein Gerät durchaus designen, das eine gewisse Größe hat.
Ich habe, also in dem Gerücht stand sowas drin, das ist so ähnlich wie ein iPod Shuffle. Ne? Also das ist irgendwie so ein weißes, längliches Ding, so muss aber ein bisschen dick sein, damit da was reinpasst. Ich glaube, wir haben bei dem einen Meta-Brillen-Prototyp, da hatten sie auch so ein kleines Compute-Modul, was du so in die Hosentasche stecken musst. Das war einfach auch so ein Kaugummi-Stick, der ein bisschen größer, vielleicht wie so ein Brillen-Etui oder so wie das Akkupack von der Vision Pro, ja, wie so ein Powerbank oder sowas, was du halt noch mittragen musst. Aber das ist auch schon zu groß und zu schwer zum Rumhängen. Wir hatten auch gesehen, dass bei dem AI-Pin, der war ja zum magnetisch an die Kleidung heften gedacht und eigentlich auch schon zu groß und schwer dafür. Also das wird schwierig. Und wenn du es, ein Stift zeichnet sich ja schon auch dadurch aus, dass er so leicht ist, dass du ihn lange schön in der Hand halten kannst. Wir haben auch gesehen, dass der Apple Pencil 1, den Johnny designt hat, er rollt nicht vom Tisch, er rollt halt vom Tisch und macht sich dann die Spitze kaputt. Der war halt auch Mist, also so.
Ja, der war schon relativ mistig, muss man sagen. Also der erste Pencil war in vielerlei Hinsicht, was das drumherum angeht, fand ich den nicht so glorreich. Auch mit dieser Kappe, die einfach immer verloren gegangen ist und all den. Also war kein besonders praktikables Objekt, würde ich sagen, unterm Strich am Schluss. Ich meine, gibt es ja immer noch irgendwie mit Adapter fürs kleine iPad. Ja,
wenn ich meine mal finden würde, aber der ist halt weggerollt und futsch.
Ja, und wird für nie mehr auftauchen und die Kappe ist sowieso weg.
Der Chat sagt, es gibt einen karottenförmigen Diktierstift aus Zootopia, dem Disney-Film. Da gibt es einen Hasenhund-Fuchs, aber ich bin da nicht so tief drin. Was macht der Diktierstift? aber das scheint ja ganz, ganz erfolgreich zu laufen, der Film zumindest.
Mhm.
Der Chat sagt, Igor sagt, er ist No-Pen-AI-Team. No-Pen. Johnny ist ein Stifttyp, das bin ich sicher. Der hat tausende von diesen Notizbüchern, wo ganz tolle Apple-Designs und Zeug drin sind, die niemals veröffentlicht werden. Aber was sehr, sehr schön ist sicherlich, wenn du mal so ein Notizbuch von jemandem siehst, der zeichnen kann. Das ist ganz toll. Das ist jede Seite in ein Kunstwerk und so weiter. Aber normale Leute schreiben halt einen Einkaufszettel und irgendwie, das ist halt alles sehr uninteressant und hat keinen besonderen Wert über das hinaus, was dann in der Notes-App auf dem iPhone landen würde oder so. Ich glaube, das ist, falls es dieser Stiftformfaktor ist, ich glaube, das wird ein sehr harter Sell, weil ich kannst du mir voll wegbleiben, dann brauche ich nicht.
Also ich bin ja aus der Riege, die Notizen mit der Hand schreibt. Und das Blöde ist, wenn du jetzt sowas baust, also angenommen, du baust wirklich einen Stift. Und der Stift kann halt irgendwie OpenAI-Dinge, soll aber gleichzeitig ein Stift sein und nicht nur ein stiftförmiges Gerät. Da musst du ja trotzdem einen ordentlichen Stift bauen. Und dann wird es halt irgendwann schwierig, dass du da kleine Technologie reinsteckst, aber noch einen ordentlichen Stift machst, weil den Stift, den ich da jetzt dran habe, der ist ein Schrottstift. Der ist einfach nicht gut. Den kann ich aber verlieren und mir keine Gedanken machen. Ich kann auch einen guten Stift kaufen, der ist dann relativ schwer, der hat ordentliche Komponenten drin und ich bin weit weg von Hardcore-Stift-Enthusiasten. Aber ich meine, es gibt halt Stifte und Stifte und du willst doch nicht für mehrere hundert Schleifen einen Internet-Connected Stift kaufen, der dann ein schlechter Stift ist. Und gleichzeitig willst du keinen Stift kaufen, der ein Smart-Stift ist, mit dem du auf deinem iPad rummalen kannst. Weil dann stellt sich natürlich dreimal die Frage, was will ich mit diesem verdammten Stift? Wenn ich in der anderen Hand ein viel, viel, viel more powerful, ein viel leistungsfähigeres Gerät habe, das dieselbe Internet-Connectivity hat und mit demselben Service reden kann. Warum zum Teufel sollte ich dann diesen Stift mit mir rumtragen? Also der Grund, warum man das haben will, der schließt sich mir noch nicht so ganz.
Also ich habe hier echt Bock auf Ive und Dinge, die in realer Welt passieren. Also nicht digitale Dinge, also unbedingt. Also dass der da Sachen designen kann, ist einfach, steht fest. Und ich habe Lust darauf, dass er sich da austoben kann, durchaus. Aber ich sehe genau deinen Punkt. Also weil all diese digitalen Stifte, in Anführungszeichen, die nicht das eine und das andere sind, sondern beides, die sind halt alle am Design gescheitert.
Ja.
Also die sind halt alle daran gescheitert, dass sie zu dick waren, zu unbequem, dass du da auch irgendwie spezielle Patronen kaufen musstest, die waren dann non-standard. Und also ich meine, das ist ja auch nochmal eine interessante Frage eigentlich, weil wenn du dich da so ein bisschen auslebst in diesem höherpreisigen Stiftsegment, da gibt es halt so 3, 4, 5 Firmen mit kompatiblen Patronen, die man nachfüllen muss, weil Stifte gehen auch leer so, die sind dann nicht ewig. Und ist spannend, also ich fände es halt super spannend, es ist ein super herausforderndes Projekt, also es klingt so banal, aber es wäre super herausfordernd, wenn so ein Kombigerät existieren würde. Und deswegen, also weißt du, ich habe da keine so wirklichen Aktien drin, also ich schreibe nicht viel per Hand, aber ich kann einen guten Stift wertschätzen. Ich schreibe, glaube ich, mehr digital oder irgendwie auf iPads mit Stiften rum oder ganz, ganz sicher sogar. Nichtsdestotrotz würde ich halt gerne durchaus sowas sehen. Es ist irgendwie praxisnäher, finde ich so, also das ist meine Empfindung, als irgendein blödes Objekt, das du dir auf den Schreibtisch stellst. Weil es muss ja wirklich dieses dritte Gerät sein, weil es wird keine Watch, also im ersten Schritt werden sie keine Apple Watch ersetzen oder eine andere Smartwatch ersetzen würden. Ein Telefon schon gar nicht. Deswegen, was ist dieses dritte Gerät, was du mit dir rumträgst? Weil diese Platzierung, die müssen sie erreichen. Weil wenn sie das nicht schaffen, dass du das mitnimmst neben deinem Telefon, neben deinen Kopfhörern, neben deiner Uhr, neben deiner Meta Glasses oder whatever, dann hat das Gerät verloren. Also wenn es nicht dabei ist, dann hat das Gerät verloren. Und deswegen muss irgendwas sein, was in einer anderen Liga-Kategorie spielt.
Und es muss halt dieser Audiomodus, der muss halt, der jetzt in ChatGPT drin ist, der Audiomodus, der ist relativ furchtbar, weil der versucht so eine Persönlichkeit zu haben und so irgendwie, wenn du ihn was fragst, dann, ja, weiß nicht, ja, du kannst mal so versuchen und dann, hehe, und das ist ganz furchtbar. Willst du einfach nur reinschlagen? Das ist so.
Es ist wirklich entsetzlich, muss man wirklich sagen. Es ist echt abartig. Und es sind ja auch oft, da kommen ja oft dieselben Floskeln auch wieder. Und so, ja, und dann kannst du mich einfach fragen, wenn du willst du noch ein bisschen mehr wissen, sagst du einfach Bescheid, hier ist easy.
Ja, und dann brauchen sie irgendwie einen Namen eigentlich auch, weil ChatGPT ist ein echt blöder Name zum Aussprechen und zum Ansprechen. Sagst du dann irgendwie.
Naja, gut, es ist ja schon Chat geworden, oder? Ich frag mal Chat.
Nee, das geht nicht.
Ich meine, Leute sprechen ernsthaft so.
Ja.
Das, ernsthaft.
Ja, Leute sagen auch, ich habe einen neuen Port aufgenommen und dann willst du auch.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Und bin relativ verzweifelt, sofort über Nacht graue Haare bekommen.
Wir nehmen einen neuen Port auf.
Ja, das ist wieder ein neuer Port raus. Basti, was ist los? Warst du den Port nicht gehört?
Ich habe bei mir auch den Port rausgenommen. Das habe ich noch nie gehört. Das wäre wirklich schrecklich.
Ich kann nicht so von uns vorlaufen.
Doch.
Die ganze Zeit die Amis hier, catch us later on the next part und so.
Oh, scheiße. Sehr furchtbar.
Ja, nein, die bräuchten einen anderen Namen. Sie haben ja jetzt für den Textchat, haben sie ja auch so verschiedene Persönlichkeiten, die du einstellen kannst. So, dass du weniger halt in die eine oder andere oder neutral oder aufmunternd oder was auch immer du gern haben möchtest. Aber das ist schwierig, da den richtigen Ton zu finden und dadurch, dass es halt wahrscheinlich dann als Stimme wieder rausgefallen kommt oder ein Teil zumindest davon, ist es wahrscheinlich halt ein wichtiger Bestandteil dieses Interfaces und der ist wahrscheinlich sehr schwer richtig hinzubekommen. Ja, das sehen wir auch bei den anderen Assistenten. Die Amazon-Lautsprecher, wenn die anfangen zu faseln, willst du auch einfach nur abstecken und in den Müll werfen, wenn die irgendwie anfangen zu faseln. Selbst sowas einfach wie spät ist es? Und fängt er an, guten Tag, Timo, heute ist es 21.40 Uhr. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Einfach sofort super Hass.
Ja.
Und aber wie, das wird sehr, ich glaube, das wird trotzdem recht interessant, was sie da versuchen. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich nicht irgendwie einen den kleinsten Kratzer in die Wichtigkeit des Smartphones reinhauen kann. Ich glaube nicht. Selbst wenn Apple beim AI komplett weiterschläft, wonach es aussieht, dann glaube ich nicht, dass so eine Firma von der Seite herkommen kann und da irgendwas groß reißen kann. Ich glaube, es ist zu schwierig mit der Integration in die anderen Dienste rein. Und selbst wenn das gut mit der Konnektivität funktionieren sollte und so, das ist ein weiteres Gerät, was du rumtragen musst, was du auch möglicherweise Privacy ausschalten musst die ganze Zeit. Und das ist, ich glaube, das ist Leuten auch zu blöd. Selbst wenn das sinnvolle Features haben sollte und dann irgendwie deine Termine und deine Einkaufslisten und alles Mögliche sich merkt und vieles weiß, aber halt nicht alles weiß, dann das wird nichts.
Ja. Ich glaube weiterhin auch, dass das ein Fehler war, dieses Jony Ive-Team einzukaufen. Weil ChatGPT mit Altman, die waren auf einem guten Weg, einfach mit Apple zusammenzuarbeiten und einfach die AI-Integration zu stellen, die sie jetzt dann mit Siri und der Integration schon angefangen haben. Jetzt sind sie auf Konfrontationskurs. Also wenn die jetzt Hardware machen mit dem alten Apple-Design-Chef, dann sagt Apple so, ja, vergiss es, dann wir machen mal Gemini jetzt demnächst. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, also diese Hardware-Geschichte. Ich kann schon verstehen, dass man natürlich irgendwie, man muss sich etablieren, Leute wollen, also wenn sie Hardware kaufen, dann bleiben sie natürlich beim Dienst und so weiter und dann hast du dann dein Geschäftsmodell mit den Abos, aber du hast natürlich auch irgendwo ein werbefinanziertes Projekt, was kein Geheimnis mehr ist, sondern es ist einfach nur noch nicht fertig. Es dauert sehr lange. Du etablierst natürlich dann so dich als Marke und so weiter, aber ich glaube, diese Zusammenarbeit mit Ive, die wird dann rückblickend, glaube ich, nicht so das bringen, was sie sich erhoffen, sondern ich glaube sogar negativ sein, weil sie waren eigentlich irgendwie auf einem richtig guten Weg, so ein sehr, sehr, sehr starker Partner zu werden und von einem Hardwarehersteller, der mit Apple, glaube ich, eine ganz rosige Zukunft hat. So. Und deswegen, also das, was jetzt als erstes daraus kommt, ist ja eine Mehrzahl von Produkten, nicht wahr? Also das sagen sie ja auch ganz offensichtlich, wir fangen mal mit 2, 3 an und dann haben wir aber ganz viele Ideen. Es ist gut, wenn sie Ideen haben und so weiter. Ich glaube halt, dass es für ChatGPT oder für OpenAI einfach die falsche Herangehensweise ist, so generell.
Naja, kommt halt auf den Anspruch an. Also ich meine, wenn du das Selbstverständnis hast, als OpenAI halt das nächste große Ding zu sein und dann willst du halt die Plattform sein und willst nicht von Apple abhängig sein, um deine KI-Kram zu vertreiben. Also insofern sehe ich das Argument natürlich, dass und vor allem, weil wir nicht wissen, was das Ergebnis ist und es ja sein kann, dass da ja wirklich totaler Käse am Schluss rausfällt oder ein schöner Stift, der halt nichts taugt oder ein gut designtes Objekt, womit niemand ernsthaft was anfangen kann, dann klar, wird sich das sicher in der einen oder anderen Form rächen. Aber ich glaube, ich meine, OpenAI ist ja ein derartiges Kartenhaus und steht auf so vielen dünnen Eisscheiben gleichzeitig, dass es eigentlich irre ist. Und sie haben jetzt zumindest dieses eine Element mehr, nachdem ja sozusagen AGI, das ist einfach mal vertagt. So, okay, hier Intelligenz, kannst du vergessen. So, ja, vielleicht gibt es das mal irgendwann, vielleicht nicht. Egal. Dann hast du jetzt irgendwie diese Hardware. Du hast Jony Ive. Ich meine, ist halt eine Hausnummer. Und du hast diese Hardware, die vielleicht kommt und die irgendwie komplett neu ist und deine eigene Plattform. Und hey, wir haben unsere eigenen Apps in ChatGPT integriert. Und wir machen genau dasselbe, was die App Stores 2008 gemacht haben. Und dann verdienen wir Provision. Und dann Punkt 2 und dann Punkt 3 Profit. Und also, ich meine, da ist ja einfach nur wildes Rotieren und irgendwie Sachen. Und jetzt müssen wir ein Produkt draus bauen und irgendwie ist das mit diesem Chatbot zwar ganz cool, aber eigentlich ist das Quatsch, weil die Leute nicht wissen, was sie mit dem machen sollen. Also müssen sie irgendwie Produkte drum basteln. Und Hardware ist halt ein Element davon. Aber du hast, also ich meine, ich sehe den Punkt schon auch. Also diese Apple-Geschichte haben sie sich natürlich damit ziemlich abgebrannt, auf jeden Fall. Also das glaube ich auch.
Jony ist ja schon sicherlich ein guter Designer und alles und sehr, 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 sehr. Wir schätzen ihn sehr für viele von seinen Sachen, die er so gebaut hat, aber ist halt auch so ein bisschen, zum Beispiel die Segellampe und solche Sachen, was er jetzt so zwischendurch gemacht hat, die rote Nase, er ist halt.
Aber es wird sehr gute Sachen.
Die Segellampe, sehr gut.
Das Logo für Prinz Charles, ja, hervorragend.
Ist schon okay, aber es ist auch so ein bisschen.
Der Knopf, der Regenmantelknopf.
Ja, aber so ein bisschen,
Ja, aber sehr gut.
Und ich habe für die Shownotes vom letzten Mal habe ich dieses Video rausgesucht, wo er den 20th Anniversary Mac erklärt. Und er sitzt da irgendwie so ganz schräg beleuchtet, so late 90s, das wäre von was, von 97 oder sowas. Sitzt er da und er sagt die gleichen Sachen, wie er später in seinem weißen Raum Johnny Sachen erzählt. So hier, das ist die pureste Form des Macs und so. Völliger Quatsch, weißt du?
So ein irres CD-Player Mac-Monster im Hintergrund.
Und damals auch schon so, ja, wir haben hier irgendwie diesen Fuß aus Druckgussmetall, damit der besonders stabil steht und den kann man hochfalten, damit man tragen kann und diese ganzen Dinge. Und das war halt das völlige Quatschprodukt. Aber der setzt sich halt auch für totalen Quatsch, setzt er sich hin und sagt dann hier meine Johnnys Hände und diese Vision von Druckgussmetallfüßen. Und das ist halt auch ein bisschen Blödsinn. Aber okay.
Es ist halt, ja. Ich möchte nur sagen, also es ist halt interessant, weil auf der einen Seite hat er viele Leute von seinem Team mitgeholt und ich würde mal davon ausgehen, dass das einfach so hochkarätige Leute sind, die ihm da auch ernsthaft einfach Feedback geben, dass er da nicht in eine Welt stolpert, wo er irgendwie unhinterfragt Produkte designen kann. Nichtsdestotrotz ist es halt jetzt schon ein Johnny Ive ohne Apple, die irgendwo auch ein limitierender Faktor sind. Also Tim Cook musste da schon unterschreiben, was dann irgendwie auf den Markt kommt und so weiter. Deswegen, und es gibt's jetzt irgendwie, weiß nicht, Sam Altman, der winkt, glaube ich, Dinge durch. Also wenn Johnny dem sagt, irgendwie, Sam, das ist eine super Idee, das machen wir, dann geht das, glaube ich, durch. Und deswegen ist es sehr interessant zu beobachten, was da jetzt bei rauskommt. Also das ist, deswegen, du hast das Thema, glaube ich, auch zu Recht hier in die Sendung gehoben, weil es durchaus spannend ist, was Johnny Ive ohne den Feedback-Kanal von Apple oder die Limitierung, die natürlich auch so eine große Firma bietet, die Produktzahlen in millionenfacher Weise auf den Markt bringen müssen, um sie auch rechtfertigen zu können, jetzt produzieren kann oder abgesegnet bekommt. So, deswegen, das ist ein super spannendes Thema, aber ich wir sollten uns auch nicht erhoffen, dass wir da jetzt Antworten finden, irgendwie auf die Nachfolge der Smartphones-Geschichte und so weiter.
Also, wir haben ja gesehen, dass selbst Apple Johnny Ive allein halt nicht bremsen konnte, sondern dass der ja da auch Zeug gemacht hat, was ja offensichtlich einfach in die Irre geführt hat. Sei es halt Touchbar oder
aus dem Display auf der Vision.
Die verschiedenen, so viele verschiedene Elemente, die in den nach Steve Jobs Zeiten von Ive allein praktisch kamen, waren ja wirklich Irrlichter dabei.
Das siehst du auch. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, so Podcaster. Wenn du andere Podcasts hörst, manche Leute funktionieren in einer Kombination sehr, sehr gut und in einer anderen Kombination mit anderen Leuten weniger gut. Ja, wenn die Leute so über verschiedene Podcasts anhörst, in manchen Kombinationen funktioniert das sehr gut. Zum Beispiel Steve und Johnny waren ein super Team offensichtlich. Die haben da irgendwie zusammen so den Crazy und einen anderen Crazy zusammengeschmissen und dann ist das aber sehr gut geworden. Aber wenn du so einen Buchhalter wie Tim Cook nimmst und Johnny Ive, der halt Crazy sagt, dann ist halt so mismatched. So Map geht nicht. Aber sie hatten halt nichts anderes. Und das haben wir jetzt alles gesehen, wie sie dort Manager hin und her schieben und wie das halt ein bisschen schief wirkt, weil da nicht die führende Hand von Steve irgendwie sagt, hier, guck mal, und irgendwie Leute anschreit und beleidigt und dann arbeiten sie besser. Aber vielleicht brauchen Leute das auch, um gut arbeiten zu können.
Ja, vielleicht nicht. Das ist eine andere Diskussion, glaube ich. Und eine sehr schwierige Diskussion auch. Aber klar, also das war bei diesem Interview mit, was ja letztens gerade erst war, mit Ive und Altman in San Francisco, wo sie erstmal 10 Stunden über San Francisco gesprochen haben und dann von dem zu leckenden Objekt, was jetzt, wenn man da reinbeißen willst, ist es fertig und dann ist es ein Produkt. Und da erwähnt Johnny Ive an das wurde tatsächlich 1:1 so gesagt, Basti, wenn du das Interview noch nicht gesehen hast, bitte anschauen. Die wurden ja interviewt von Laureen Powell Jobs, also Steve Jobs Witwe. Und dann diese Kombination, also dieses Dreiergespann, ist ein irres Interview eigentlich. Das kann man sich wirklich anschauen. Und da gibt es eine Stelle und da sagt Ive, Er weiß eigentlich auch, also er versteht eigentlich auch nicht, warum Altman ihm irgendwie die ganze Zeit die Freiheit lässt, das alles zu machen und irgendwie das da einfach auszuprobieren und so. Er weiß es auch nicht und er schaut halt mal und man weiß halt auch nicht. Und ist das irgendwie der Raum, in dem am meisten passiert, die besten Ideen passieren in so einem offenen Raum. Und ich meine, der macht da ja wirklich einfach, was er will. Und dann ist die Frage. Was fällt halt am Schluss bei raus?
Was fällt raus und was ist sein, was für Johnny gut ist? Der eine kollaborative Space, wo alle Designer den ganzen Tag an Tonmodellen kneten oder was sie halt machen. Das ist vielleicht für Designer voll cool und alles. Aber vielleicht ist halt dieses Open Floor Plan Office für Developer, die den ganzen Tag in WebEx sitzen, halt Mist. Aber dann hat er trotzdem Apple Parks mit offenen Wänden gebaut, also mit fehlenden Wänden. Und jetzt schreien die Apple Developer rum, dass sie so nicht arbeiten können und bitteschön wieder in so ein Nebengebäude möchten. Liest man ab und an. Aber ich glaube, Johnny braucht auf jeden Fall eine Bremse. Und wenn er die in Altman nicht hat, dann ist halt interessant, was da rauskommt.
Ja, also das ist die offene Frage. Und ich meine, es ist ein interessantes Gadgetjahr, muss man einfach sagen. Also wenn sie das ankündigen dieses Jahr und zeigen irgendwas, das wird, also allein wenn das nicht auf den Markt kommt, wird es spannend zu vergleichen. Und ich meine, dass OpenAI Produkte machen kann, ist einfach Realität. Also das können sie. Die können interessante Sachen als Produkt verpacken. Und jetzt die spannende Frage, ob sie auch Hardware in der Hinsicht machen können. Weil letztendlich kommt es auch ganz stark darauf an, wie das vertrieben wird. Wenn das ein Objekt ist, was du mit in eine Subscription reinbundeln kannst, dann hat das plötzlich eine ganz andere Reichweite. Also dann hast du plötzlich irgendwie Leute, die sagen, naja, ich nutze ChatGPT schon, dann kaufe ich mal das Jahr oder das Zwei-Jahres-Bundle, was dann die Hardware auch bringt. Und vielleicht ist es irgendwie ein Abo-Ding oder so, wo du neue Hardware dann auch bekommst. Also die können das super, super spannend, kann man nicht anders sagen. Und dass da irgendwas drinsteckt als Wert, definitiv. Also, dass Leute irgendwie Sachen transkribieren wollen oder sich an etwas erinnern lassen wollen. Ich glaube, da steckt ein Wert drin. Und was man auch noch dazu sagen muss, ich habe viele von diesen Transkriptions-AI-Sachen hier. Die Hardware ist das, was oft den schwächsten Eindruck hinterlässt. Also da gibt es einfach sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Luft nach oben gibt es da. Die ganzen Umhängepins und Armbänder und die MagSafe-Wallets, die dann auch Sachen aufnehmen können. Das ist alles schon interessant.
Hast du das Pebble-Produkt gesehen? Was kommt, der Ring?
Ja, der Ring, ja. Habe ich gesehen. Ja. Ich halte mich noch zurück mit Meinung.
Was das Produktdesign bei ChatGPT und angeht, ist halt zum Beispiel interessant jetzt zu beobachten, denen ist der Nano-Banana so ein bisschen davongelaufen und haben sie aber jetzt relativ flott reagiert und haben so eine neue Version von ihrem Image-Modell rausgebracht. Und endlich, glaube ich, so Preset-Prompts reingegeben. Du hast jetzt hier auf der Startseite von diesem Image-Ding, also zum einen, das Image-Ding hat jetzt einen eigenen Menüpunkt in dem Interface bekommen. Ja. Hatte es vorher nicht. Zweitens, dort haben sie jetzt so Presets drin, auch so für die Jahreszeit angepasst, so mit Feuerwerk oder mit Lebkuchenmann oder mit einem riesigen, hier so Candy Lollipop, habe ich mal Alex durch diese Lollipop-Maschine durchgeschickt und das sieht total bekloppt aus, weil die haben das noch nicht so richtig drauf, die Gesichter zu erhalten.
Ich wirke sehr dick. Vielleicht bin ich das auch, aber ich bin so ein bisschen aufgepustert.
Wegen dem Film Lollipop.
Der Lollipop halt, ich meine.
Nee, aber das ermöglicht es halt Leuten, die nicht in der Lage sind, einen langen, detaillierten Prompt zu schreiben, trotzdem okay, jetzt nicht super gutes, aber okayes Ergebnis zu bekommen. Und das hat aber eine ganze Weile gedauert, weil so ähnliche Ansätze, dass die UI dir einen Prompt vorgibt und generiert, gibt es ja schon jetzt seit Jahren. Ne, das hat ja sogar Apple eingebaut in diese hier Image Playgrounds, dass du sagst, hier so das, einen Tag zusammenklickst und so. Ja. Aber da haben sie jetzt relativ lang gebraucht, um auf diese Idee herzukommen, dass dort Leute halt auch promptfaul sind.
Ja, und das beste Feature hast du fast unterschlagen, ist, dass wenn du das in einem Gespräch verwendest, dann behält es die gleiche Optik. Also du kannst beispielsweise irgendwelche Comic-Strip-Geschichten irgendwie erstellen und von Gesprächspunkt zu Gesprächspunkt wird die Optik gleich erhalten. Und das ist einer der schwierigsten Punkte, der nicht umgesetzt wurde, bei den meisten auch, bei Nano Banana und so weiter, da entsteht halt immer irgendwas Neues. Und das ist sicherlich auch interessant, aber halt, um das in ein Gespräch einzuflechten, hast du diesen konstanten Faktor, der sich weiterträgt. Du hast immer die gleiche Person, die irgendwas Lustiges dann macht oder sich aufs Gespräch bezieht und die Optik ist das gleiche. Und das ist einfach eine gute Produktverpackung.
Mhm. Also, Basti braucht so eine Stummschalttaste, die ihn rot anleuchtet. Weil manchmal ist sie an und manchmal ist sie nicht an. Das ist
sehr gut.
Kannst du vielleicht drucken oder ein Shelly hinhängen.
Ja, eigentlich habe ich das. Ich habe nur diese App nicht gestartet.
Ja. Deswegen hat es gerade etwas gepoltert. Egal. Das kann auch sein, dass dieses Device von OpenAI halt noch 2 Jahre weit weg ist. Ich glaube, die Aussage war keine 5 mehr. Ja, aber das ist auch noch lange nicht fertig. Also ja. bis dahin ist noch viel Zeit. Mhm. Und ob das fertig wird und wie das fertig wird und wie das geschippt wird, in der Zeit entwickeln sich auch die Modelle weiter und das wird wahrscheinlich besser und das wird irgendwie leistungsfähiger. Das ganze Memory-System, was ja dahinter stecken müsste, dass sich das Ding an viele Sachen von deinen Details erinnern kann, das ist ja bis jetzt noch sehr schlecht. Das merkt sich ja nur so halbgare Details wie fährt gerne Fahrrad oder so. Recht viel weiter geht's nicht.
Bestenfalls, ja. Ja, klar. Also ich glaube, wird sicher auch ein Fokus sein bei OpenAI, gerade in diesem Jahr, dieses Memory-Ding in den Griff zu bekommen und wahrscheinlich auch auszudehnen, so weit, wie es irgendwie möglich ist. Und weil da natürlich der Schlüssel zu so viel drin liegt. Und wenn je mehr du da halt an Zeug reinkippst, desto mehr weiß das Modell ja nicht, aber halt das Drumherum dann, was vielleicht dann wieder ins Modell mit reingepumpt werden kann, wenn du halt irgendwas fragst und eine Antwort bekommen möchtest. Und bis jetzt haben wir ja schon immer mal wieder sozusagen so überraschende, wie so komische Erinnerungsfragmente, die dann viel später, Basti hatte da ja auch ein, zwei Geschichten mit Elementen, wo irgendwas aus alten Gesprächen plötzlich wieder aufgetaucht ist. Und das ist natürlich schon super faszinierend, aber es wirkt sehr inkonsistent im Moment und sehr unklar, wo sie da genau ansetzen und wo es halt verloren geht und du kannst dich nicht wirklich drauf verlassen. Und abgesehen von dem ganzen Datenschutz und Creep-Faktor, dass halt dieser Dienst halt einfach mehr und mehr und mehr an Daten und Wissen und Informationen über dich als Einzelperson ja auch irgendwo dann anhäuft. Das ist natürlich bei Gemini und Co. ist es ja nicht anders. Also die Idee, dass das Kontextfenster halt immer größer wird und irgendwie irgendeine Art von, in Anführungszeichen, Erinnerung dazukommt, da schlummert natürlich ein massives Potenzial drin. Unterm Strich dann schon. Und gerade wenn du da die Hardware dazu lieferst, die halt in irgendeiner Form ein Objekt ist, das Audio aufzeichnet, weil, also ich meine, das wird ein Element von dieser Hardware sein, egal wie die aussieht. Ob die jetzt ein Stift ist oder ein Umhänge-Ding oder ein Mini-Smartphone oder irgendeine Luftdröte oder was auch immer Johnny Ive designen will. Es muss halt Sachen aufnehmen, damit es in irgendeiner Form ja was an Daten, an Eingaben halt dem ganzen KI-Modell zuführen kann.
Ja. Der Sprachmodus ist halt auch interessant, weil der bisher jetzt durch seine bisschen quatschige Persönlichkeit und seinen Antwortstil nervt, aber die Audioeingabe ist eigentlich relativ gut, die sie jetzt auch schon haben. Aber es ist zum Beispiel interessant, dass sie die Audioeingabe noch nicht für den Coding-Assistenten freigeschaltet haben, weil der könnte ja auch, was wir jetzt mit irgendwelchen MacWhisper oder SuperWhisper oder sowas reinstecken, das könnten sie dort auch direkt selber leisten und dort halt vielleicht auch Trainingdaten für Audio abgreifen, was sie sicherlich auch interessiert. Also die haben da ein großes Potenzial. Ob es der Umhängestift wird, da bin ich mir nicht so richtig sicher.
Ja, also das sehe ich auch noch nicht. Also da gibt es, finde ich, bessere Formfaktoren, die man da bauen könnte.
Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Formfaktor für ein Device gibt. So, aber schauen wir mal. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung von Incogni. Stellt euch vor, ein Fremder kennt eure Adresse, eure private E-Mail, vielleicht sogar Details zu eurer Familie. Genau mit solchen Daten starten Scams und Identitätsdiebstahl, von Kontoübernahmen bis zu SIM-Swaps. Und die beste Abwehr ist dafür sorgen, dass man euch online nicht findet. Genau da hilft Incogni. Der Service spürt eure persönlichen Datensätze bei hunderten von Datenhändlern auf und lässt sie löschen. Und nicht einmalig, sondern wiederholt, weil diese Einträge immer wieder auftauchen können. Ihr bekommt regelmäßige Status-Updates über die Fortschritte. Und neu und richtig stark gegen Doxing und Co. sind Custom Removals. Wenn ihr eure Daten auf irgendeiner Website findet, wo sie nicht hingehören, schickt ihr einfach den Link an Incogni und ein Privacy-Experte übernimmt und kümmert sich um die Löschung eurer persönlichen Daten. Ihr müsst euch selbst nicht mit dem Betreiber herumärgern und habt mehr Zeit für andere Dinge. Und weil Vertrauen zählt, ist Incogni der erste persönliche Datenlöschservice, der in einem unabhängigen Deloitte-Bericht verifiziert wurde. Es wird bestätigt, dass Incogni tatsächlich Daten von hunderten Seiten entfernt, konsequent nachfasst und echte Bestätigungen dokumentiert. Loslegen ist simpel. Minimalsatz an Infos angeben und einmalig autorisieren. Incogni kontaktiert dann die Seiten in eurem Namen, um die Daten löschen zu lassen. Ihr könnt das Ganze risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Außerdem könnt ihr jederzeit kündigen. Datenhändler und Kriminelle können euch nichts anhaben, wenn sie euch gar nicht erst finden. Wenn ihr Incogni ausprobieren wollt, mit unserem Code spart ihr 60% auf die Jahrespläne. Incogni.com/bitsundso. Code bitsundso. Vielen Dank an Incogni für die Unterstützung. So, was wird denn das eigentlich für ein Jahr? Wird es das Jahr von Linux auf dem Desktop?
Safe.
Nein. Also es gibt diese ganze hier, wie sagt man, das Stichwort war die digitale Souveränität oder sie sagen jetzt, wie war das Stichwort, was sie sich ausgedacht hatten? Digital Independence Day.
Ja,
schon, aber nein. Also das können wir schon versuchen, aber wir sind da, glaube ich, relativ verloren. Also es ist so ein bisschen wie, aber in dem Film Independence Day, da machen sie doch auch so, dass sie auf das, so Spoiler, aufs Raumschiff fliegen, dort ein Virus. Jeff Goldblum lässt ein Virus auf dem Raumschiff.
Mhm, richtig.
Können wir daraus nicht, was lernen? Nicht.
Ist es Jeff Goldblum, der das macht?
Ja, schon, oder?
Ja, ich glaube schon.
Also, ich ist lange her.
Irgendwie. Er spielt natürlich nicht Jeff Goldblum, aber auf der anderen Seite spielt Jeff Goldblum immer Jeff Goldblum. Das darf man einfach auch nicht vergessen.
Ja, nee, das war doch auch irgendwie, war das nicht so mit so einem Flash-Animation und sowas, das war schon
es
sehr
war
gut.
Es war ganz furchtbar, ja.
Aber ja, ja. Das wird, glaube ich, schwierig, sich da von den ganzen Services und Hardware und Zeug zu lösen und die ganze, das Intellectual Property ist da alles in lustig Patenten aufgewickelt. Ich glaube, da sind wir verloren. So, ich glaube, das ist ein schönes Ziel, das ist aber so ein schönes Ziel wie, weiß nicht.
So im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Allerdings ist es natürlich so, dass wenn wir das gar nicht erst versuchen, wenn wir sagen, okay, das ist ein hehres Ziel, das können wir eh nicht 100% erreichen. Es ist so wie mit anderen Sachen, man muss nicht alles 100% erreichen, um irgendwie erfolgreich zu sein. Das heißt, wenn du es schaffst, irgendwie 3 US-Services als Beispiel durch europäische Services zu ersetzen, dann hast du ja schon was gewonnen. Dann hast du zwar nicht 100% deiner Services ersetzt, sondern hast halt 3 Services ersetzt, aber das sind mehr als 0. Und Marco Wickling hat auf dem 39C3, glaube ich, gesprochen und gesagt, machst du halt dieses, machst du plus 1. Heißt, statt alles zu ersetzen, sagst du, mache ich halt einen Service zusätzlich und mach zum Beispiel statt einem Twitter-Account einen Mastodon-Account und benutze halt beide. Und dann bist du wenigstens auf beiden erreichbar.
Ja, schon. Nur die Leidensfähigkeit von normalen Leuten ist durchaus begrenzter als meine und deine jetzt so. Zum Beispiel Dropbox und Nextcloud. Sollte ja mehr oder weniger äquivalent zu nutzen sein und so. Dropbox bringt mich auf die Palme, weil sie halt die Software immer größer und immer langsamer machen und so weiter, aber sie funktioniert wenigstens. Du hast nie ein Problem, dass so Dropbox wirklich nicht synkt oder dich nicht einloggen lässt oder dass die Website ausschaut wie 1995. Das hast du mit Nextcloud sehr wohl. Und Nextcloud bringt mich auf die Palme, weil es einfach furchtbar aussieht, mich nonstop ausloggt und manchmal einfach stumm aufhört zu synken. Und dann schickte mir 10-mal in der Woche eine E-Mail, hey, es gibt ein Update für dein Kontakte-Plugin, das ich überhaupt nicht benutze.
Ja.
Das ist so eine Katastrophe. Und ich hätte gern, dass Nextcloud gut wäre. Aber es ist halt so extrem weit weg von gut und benutzbar und so, dass man es auf normale Leute loslassen kann. Das Webinterface ist eine Vollkatastrophe.
Ja, du bräuchtest halt fully hosted and managed Desk Nextcloud. Also das
habe ich ja.
Das näher nicht ganz. Also du musst ja auch selber deine Kalender-Plugins aktualisieren. Ne? So ist es ja bei mir auch. Ich habe ja, wir haben ja quasi denselben Nextcloud-Plan, den wir da benutzen. Und ich habe zum Beispiel diese ständigen Sync-Konflikte habe ich nicht, oder dass er aufhört zu sinken, ja, habe ich nicht. Wie schön das UI ist, ist Geschmackssache. Ich verstehe, was du sagst. Sag jetzt mal vorsichtig, weil ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, who cares? Ich meine, die Leute benutzen Facebook. Hast du mal Facebook angeschaut? Das sieht aus wie Schwein. Und von daher, ja, wäre ich jetzt relativ entspannt. Und solange du, und das ist ja das, was am Schluss noch wichtig ist, solange du da eine Smartphone-App aufmachen kannst, ist alles geritzt.
Ja, die Smartphone-App kannst du aufmachen, aber die hat dich wieder ausgeloggt. Es ist so nicht in Ordnung. Ich bin so kurz davor, diesen Nextcloud-Server wieder abzudrehen, zurück zu Dropbox zu gehen, weil es einfach so nicht funktioniert. Und dann musst du dir, also das, und da gibt's ja noch die Idee wäre ja, dass Nextcloud noch mehr Dienste, das ist ja auch alles angelegt irgendwie, dass du da alles, was du von Teams und Slack und Müll dort rein, dass du das dort alles reinklebst. Mhm. Ich sag mal so, it's not happening. Das ist zu schlecht. Das ist einfach nicht gut genug. Und ich weiß nicht, wie viel Geld man da reinpumpen kann und muss in ein Open-Source-Projekt, wie das organisiert werden kann, dass da ein rundes Produkt rauskommt.
Und ja, ist schwierig.
Dropbox hat ja auch selber versucht, Office und alles in und Paper und Zeug reinzukippen. Das war auch Mist, weil der Dienst war ein Folder that syncs. Und das...
Ja, also Das Schlimme ist, wenn du halt alles Mögliche damit erschlagen willst und
erschlagen möchte ich das regelmäßig. Ja, oder ich meine, es funktioniert dann schon. Ja, das ist, ich lasse mir jetzt zum Beispiel vom Seidel in so einen Upload-Folder die Remote-Aufnahmen reinstecken, das funktioniert schon. Aber er muss zum Beispiel jedes Mal seinen Namen eingeben. Das ist kein Folder, wo man einfach es reinwerfen muss, kann, sondern er muss jedes Mal seinen Namen eingeben. Kann man nicht ausschalten. Gibt's nicht. Sagt er mir zumindest. Ich habe die Seite noch nie ausprobiert. Basti glaubt mir nicht, aber es ist einfach eine UX-Katastrophe.
Weil ich kenne so einen Drop-Folder und Nextcloud und da musst du keinen Namen eingeben. Da wirst du eine Datei rein und dann verschwindet die da. Und dann ist die irgendwann hochgeladen. Fertig. Das ist ein bisschen weird.
Vielleicht bin ich auf dem schlechten... schlechte Instanz da gelandet.
Ich glaube, die schimmelt irgendwo so ein bisschen unten.
Vielleicht wird alles besser, wenn ich die kündige neu anlege und dann kriege ich irgendwie eine andere Kiste und dann ist es gut. Vielleicht ist einfach die Kiste braun, weiß ich nicht. Das ist
komisch. Das ist furchtbar. Sehr seltsam.
Ja. Naja, auf jeden Fall, man kann das schon versuchen und alles, aber sich wirklich von diesen US-Diensten zu lösen, wird halt schwierig und bei manchen Sachen halt tatsächlich auch unmöglich. Du kannst nicht weg von deinem Apple-Account. Ich meine, versuch mal.
Ja, aber ich meine, das ist ja, aber ja, also bin ich bei dir, aber das ist ja das eigentliche Problem an der Sache. Also, dass wir nicht hingehen können und sagen, ich hätte gern da meinen eigenen Account drin. Ich hätte da gern meine eigene iCloud drin, ich möchte jetzt nicht Nextcloud sagen, weil Timo implodiert sonst. Aber ich meine, wo ist denn die EU, wenn man sie mal braucht? Da könntest du doch jetzt mal ansetzen und sagen, ja, pass mal auf, das muss aber auch ohne gehen. Weil das geht halt mit anderen mobilen Betriebssystemen auch, dass du sagst, das ist die Hölle, oder du kaufst hier halt dann irgendwie ein Telefon, wo das ganze Zeug nicht vorgebundelt ist, aber theoretisch geht es halt schon. Und theoretisch, es gäbe die Möglichkeit, wenn es da Schnittstellen gibt, zu sagen, wir bauen einen Dienst, der die iCloud-Funktionalitäten bietet, die ich selber hosten kann oder die mir jemand in der EU hostet oder weiß ich nicht was, die halt nicht Apple betreut. Wenn es halt dann abbrennt, dann brennt es ab und es gibt genug Leute, die dann sagen, nee, das will ich nicht. Zu Recht wahrscheinlich. Aber die Möglichkeit zu haben, zu sagen, nee, ich möchte dieses ganze iCloud-Zeug nicht haben, die gibt es halt eigentlich nicht. Das ist echt doof.
Also ich habe mal diesen Upload-Link, den ich Philipp gegeben habe, angeklickt und er sagt dann, um Dateien hochzuladen, musst du erst deinen Namen eingeben. Fragt er jedes Mal. Er gibt jedes Mal Philipp ein und dann legt er einen Ordner an, der heißt Philipp und da kommen dann seine Dateien rein. Vielleicht ist es falsch eingestellt, vielleicht habe ich das falsch eingestellt, aber ich habe es halt so eingestellt, weil die UX das mir so gezeigt hat, dass ich das so,
spannend.
Ich habe einfach gesagt, hier Drop-Folder, ja, und dann kommt das so rausgefallen.
Okay.
Ja, also das und es müsste ja nur Man müsste ja nur, jetzt im Fall von Nextcloud und dem Datei-Syncing, einfach Classic Dropbox kopieren. Diese UX einfach kopiert, fertig. Nicht mehr, nicht weniger. Einfach so, wie Dropbox jahrelang gut funktioniert hat, das kopieren. Aber das nicht ganz klar, wie da die Prioritäten funktionieren. Und alles andere ist halt auch kompliziert. Alex hat gerade vor der Sendung gesagt, hier Linux auf dem Desktop für Gaming-PCs, kann man das ja mal versuchen.
Mhm.
Ja, bis du mit dem Anti-Cheat ankommst und dann braucht halt irgendwie FIFA die Kernel-Extension von Microsoft und dann läuft es halt nicht auf Linux. Aber ja. Der Junge will halt FIFA spielen, oder?
Das treibe ich ihm auch noch aus. Nee, der hat schon selbst gesagt, FIFA FC 26 nicht so gut wie 25. Okay, habe ich genickt. Ich glaube, da wird definitiv, wo wir gerade irgendwie dabei beim Theme, was wird dieses Jahr passieren, ich glaube, das ist schon eine Komponente. Also so diese Gaming, die PCs, die nur Gaming machen. Microsoft hat ja Windows abgeschrieben. Also da machen wir uns nichts vor. Und da könnte Linux wirklich so eine coole Linux-Distribution, die wirklich auf das Steam direkt einbindet und solche Späße macht, da könnte wirklich so ein bisschen Movement passieren. Weil viele Windows-PCs, die starten dann vielleicht nur Steam. Und vielleicht kann Steam, die ja selbst auch diese kleine Steam-Maschine bringen und so weiter, mal gucken, wie das mit den RAM-Preisen aussieht und dann der Gesamtpreis der Konsole, das ist alles sehr zweifelhaft im Moment. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass da ein bisschen Wind irgendwie in diesen Markt kommen könnte. Der war ja festgefahren, muss man einfach sagen. Und das finde ich eine spannende Geschichte aus der Perspektive, dass wenn du einfach nur irgendwie gamen möchtest, dieser Proton-Layer und so weiter, das ist alles cool genug, um einfach irgendwie spielen zu können für die Nicht-Macintosh-Rechner.
Es stellt sich heraus, Bill Gates hatte recht. 640 Kilobyte RAM müssen für alle reichen, weil mehr kannst du nicht leisten. Das wird ja auch noch interessant mit den RAM-Preisen, ob Apple sich da die entsprechenden langfristigen Verträge zu sichern hat lassen, dass die nicht extrem an den Preisen, weil Apple hat ja jetzt gerade mit Apple Intelligence die Spendierhosen angezogen und RAM spendiert, 16 Gig für alle. Und das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu teuer, wenn sie da nicht die richtigen Verträge haben. Man kann davon ausgehen, dass Apple durchaus in langfristigen Verträgen denkt und sich da bei Samsung ein bisschen was vorab eingekauft hat, aber trotzdem, dann wird es halt in einem Jahr später teurer, wenn das da schief geht. Und dann, also ich habe auch irgendwo den Witz gemacht, so weil irgendwo war ein Mac Mini im Angebot, 16 Gig für $500, das ist fast jetzt nur das RAM. Also, Free Mac Mini. So.
Ja.
Ist nicht so weit weg von der Realität. Also, das ist natürlich schwierig, wenn du, und da sind wir natürlich auch komplett von den Herstellern abhängig, die halt in Dollar bezahlt werden wollen. Die asiatischen Fertiger von den ganzen Chips. Also, das ist ja komplett hier nicht mehr vorhanden. Das ist ja alles weg. Du kriegst ja keine. Also vielleicht ganz kleine Chance, dass du mit irgendwie so mit RISC-Chips, mit RISC-5-Chips wieder ankommen kannst, dass du, wenn das komplett explodieren sollte, dass du dann europäische RISC-5-Chips dir baust. Weil selbst ARM-Lizenzen kriegst du auch noch aus England? Nee, die gehören jetzt den Japanern, glaube ich.
Oh ja, bei ARM war auch auf jeden Fall kompliziert. Das kriege ich aus dem Kopf schon gar nicht mehr zusammen, wo wir da am Schluss gelandet sind und wie komplex das eigentlich geworden ist. Ja, klar. Also ich meine, das wird uns dieses Jahr sowieso begleiten, wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr mindestens diese Preisgeschichte. Und werden wir sehen, wie sich das auch spezifisch auf Apple-Hardware auswirkt und auch auf die iPhones. Und ich meine, die iPhone-Preisdiskussion hatten wir ja schon und ob halt Apple überhaupt mal an den Preisen schraubt und in welcher Form. Und bis jetzt haben sie es eigentlich nicht wirklich gemacht. Also ich meine, iPhones sind natürlich sowieso schon teuer und wir werden ja wahrscheinlich ein sehr teures iPhone dieses Jahr obendrauf sehen. Da ist natürlich ganz spannend. Jetzt haben sie natürlich wahrscheinlich ja, also mal abgesehen davon von einem 17e, ja noch ein bisschen Zeit, bis sie dann das iPhone, wenn das iPhone 18 tatsächlich in Frühjahr 2027 rückt, dann ist da ja auch noch ein bisschen Luft wahrscheinlich, um zu schauen, wo sich da das alles hinentwickelt. Und ich glaube auch, also ich meine, Apple hatte früher zumindest immer die sind so ein bisschen in Verschwundenheit geraten, in der Aufmerksamkeitsverschwundenheit, aber Apple hat ja früher schon vor Ewigkeiten sich immer sehr langfristige Deals, was Speichermodule und Kram angeht, zugelegt und das haben sie, glaube ich, nie geändert. Es wär zumindest sehr komisch, wenn sie diese Strategie geändert hätten, weil die war natürlich immer sehr sinnvoll und ist jetzt natürlich noch 10-mal sinnvoller, als sie vorher war. Und dann, der Rest bleibt dann bei Apple zu entscheiden, wie viel sie halt durchreichen. Ich meine, du kannst ja sagen, wir haben die Aufpreise ja schon mitfinanziert mit allen Speicher-Upgrades der letzten 10 Jahre, wo jeder Kunde so dermaßen überbezahlt hat, dass jetzt könnte das sozusagen zurückgegeben werden, könnte man sagen. Aber natürlich.
Apple ist nicht so im Geben, sondern mehr im Nehmen, was das angeht. So, Basti hat nachgeschaut, was ich mit einer Dropbox in der Nextcloud falsch eingestellt habe und kann das jetzt sicher schlüssig erklären, warum da diese Abfrage kommt.
Naja, es gibt den Ordnertyp File Request, wo du Leuten sagen kannst, gib mir mal ein File, wo du irgendjemanden einen Link schickst und da möchtest du vielleicht schon wissen, wer das ist.
Nee, ist mir wurscht, weil es eine Link hat, nur der Seidel.
Genau. Und dann machst du aber halt einfach, erstellst einen Ordner, wo du einfach nur schreiben kannst und sonst nichts. Weil du kannst ja, es ist ja einfach eine Datei, ein Ordner, der synkt. Und dann sagst du dem Ordner, bitte nur schreiben. Und der File-Request ist wirklich, ne, ich gebe, keine Ahnung, ich gebe meinen, bin der Schlingel-Support und gebe meinen Kunden und Kundinnen einen Link, wo sie ihre Logs hochladen können, weil ich zu faul bin, das in meine App einzubauen. Und dann geben die da ihren Namen ein. Dann kann ich das nach irgendeinem Fall zuordnen. Und in dem Fall nur schreiben. Und dann muss da auch niemand irgendwas eingeben.
Ist das offensichtlich?
Für Leute, die diesen Anwendungsfall haben, die vermutlich 3 sind, nämlich du, ich und Malik, für die ist das wahrscheinlich offensichtlich.
So. Nein. Und dazu kommt noch, dass das ganze System, zumindest auf meiner Instanz, auch wieder Benachrichtigungen zu verschicken, völlig broken ist. So, wenn Dateien irgendwo reingelegt werden, schick mir eine E-Mail. Geht nicht. Also oft nicht. Manchmal schon.
Okay, das habe ich tatsächlich einfach nicht probiert. Das weiß ich gar nicht.
Ja, wenn ich irgendwie Rechnungen irgendwo reinlege. Und das ist nicht in Ordnung. Aber auch gut. Ich habe vom 39C3 habe ich mir nur 2 Talks angeschaut. Weil der eine war gar nicht so gut benannt. Aber viele sind weiterhin nicht gut benannt und ich habe keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Und sie haben sich jetzt auch auf der mediaccc.de dazu entschieden, die Thumbnails nicht mehr als Thumbnails anzuzeigen, so wie von YouTube gewohnt, sondern so eine Timeline von Mini-Thumbnails anzuzeigen, dass du nichts mehr sehen kannst von dem tatsächlichen Bildinhalt des Talks. So, das ist so wie Scrubbing-Timeline in iMovie, die sie jetzt dort angelegt haben. Das ist egal. Ich habe mir einen angeschaut, wie man antike Synthesizer reverse engineeren kann. So irgendwas vom Roland und vom Yamaha und solche Sachen. Die Dinger gehen irgendwann kaputt und die Chips werden nicht mehr gebaut, also muss man halt die Chips decappen und dann die Logik aus diesen DSPs per Machine Vision rausfummeln und dort die Soundgenerierung nachbauen. Und das haben sie jetzt gemacht für ein spezielles, mit Finnland-Bezug, Alex, für ein spezielles Modell von Synthesizer, nämlich das, was der Herr Darut benutzt hat, um den Techno-Klassiker Sandstorm zu bauen.
Okay.
Weil der hat das damals, da gibt es ein ganz lustiges YouTube-Video, das kann man sich auch anschauen zur Geschichte von Sandstorm. Das ist dieses Chart-Hit-finnisches Techno-Wunder aus den 90ern. Und das Standard-Preset auf diesem Synthesizer, das hieß halt zufällig Sandstorm. Man hatte halt, okay, das nehme ich. Das nennen wir einfach Sandstorm. Und dieser Synthesizer, der hat halt eine sehr, sehr typische, ich habe vergessen, wie diese Synth heißt, den sie dort drin haben, der sehr typischen Sound, der sehr schwer nur bisher zu replizieren war, weil niemand diesen Algorithmus reversed hatte, der da tatsächlich durch diese DSPs durchgeschoben wird. Das haben die jetzt gemacht. Die haben da ein paar von diesen Chips aufgeknackt und das Mikroskop gelegt und die entsprechenden Verbindungen dieser Drähte in diesem Chip durchgeguckt und dann das zurück reverse engineert und es ist jetzt Open Source und das kannst du dir jetzt einfach in deinen GarageBand reinhängen und gut ist. Und dann hast du jetzt diesen Synthesizer von diesem Ding dort laufen. Und hier haben auch das ganze Interface von diesem Keyboard nachgebaut und als grafische UI. Und das ist da sehr nett eigentlich.
Lustig.
Ja, also das ist sehr gut.
Fun Fact, neben Sandstorm ist natürlich Freestyler Finish.
Ja.
Oh, in der gleichen Kategorie zu verordnen. Nicht wahr? Wir erinnern uns alle.
Alter, die haben einfach instant einen Ohrwurm. Das ist immer furchtbar. Und ich sehe auch dieses Video vor mir.
Ja, schon.
MTV ist tot übrigens.
Ja, stimmt.
Die haben jetzt abgedreht tatsächlich nach, ich glaube, nach 20 Jahren Siechtum.
Sie war schon ziemlich tot, könnte man sagen.
Ja, das war schon kaputt. Der Chat sagt gerade noch, Open Cloud mal ausprobieren. Vielleicht ist das die Lösung und kein PHP, weil das ist auch das Grundproblem von Nextcloud, dass da PHP drunter lebt. Dass man kann nämlich, bitte keine E-Mails schicken, man kann keine gute Software in PHP schreiben. Ist nicht möglich. Not possible.
Ich schreibe dir lieber keine E-Mails.
Besser nicht, ja. Und da ist vielleicht gut enough nicht. Also ich probiere mal Open Cloud. Das ist ein guter Hinweis. Danke.
Das ist sehr gut, dass du es rausprobierst, dann lasse ich das sein. Mhm. Weil wenn einer rausfindet, ob es explodiert oder nicht, dann bist du das. Das ist ganz hervorragend. Und dann weiß ich mich auch, ob man das vielleicht lieber haben will.
Ja. Der zweite Talk, den ich angeschaut habe, waren zwei Herren, die haben ausprobiert, wie man smarte Haushaltsgeräte reverse-engineeren kann. Nämlich zum einen von Miele und zum anderen von Bosch Siemens. Und die haben sich so Panels von den Waschmaschinen besorgt und geguckt, wie sprechen die Module innerhalb der Waschmaschine miteinander. Also wie spricht die Bedieneinheit mit dem Display, mit der Pumpe, mit was auch immer da noch drin ist. Und bei den neueren Modellen natürlich mit der Wolke. Und das ist bei Miele und bei Bosch Siemens relativ unterschiedlich gelöst. Und Miele hat zum Beispiel lustigerweise vorne so einen Infrarotport auf jeder Waschmaschine drauf seit 1990. Kannst du so einen Infrarotlaser draufsetzen und dann kann der Servicetechniker dort Firmware-Updates und irgendwie neue Programme und Zeug reinspielen und die jetzt auch. Und das Passwort, das ist der super, super geheime Schlüssel für die ganzen Miele-Waschmaschinen. Hast einen Stift, schreibst du mit, nimm mal einen Stift raus. Der Schlüssel lautet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber in Hex hingeschrieben.
Stark, das ist wirklich gut. Okay.
Ja, und was die dann jetzt machen können, ist halt, die Bosch-Siemens-Maschinen haben sowieso eine lokale API, aber jetzt haben sie eine noch lokalere API dazu quasi aufgemacht und können halt direkt mit der Kiste sprechen. Und haben dafür auch ein Home Assistant-Plugin geschrieben, was jetzt direkt mit dem Ding sprechen kann, ohne über Wolke und ohne über deren öffentliche API quasi zu gehen, sondern tatsächlich direkt mit dem Modul dort zu sprechen und halt alle Parameter von dem Ding einsehen zu können. Zum Beispiel auch solche Sachen, wie die API an Kunden normalerweise nicht rausgibt, sondern zum Beispiel den Sensor für die Unwucht, ob die Maschine gerade wackelt. Okay. Dann kannst du sogar im Home Assistant sehen, die Maschine hat heute mehr gewackelt als sonst, vielleicht muss ich mal weniger Bademäntel reinlegen.
Wir kennen das Problem.
Ja, und was sie am Schluss gemacht haben, so Spoiler, sehr lustig, aber haben sie die App von Bosch Siemens benutzt, um die Miele-Maschine fernzusteuern, weil die sind jetzt beide offen. Jetzt kannst du einfach die Wolke von Bosch Siemens verwenden, um deine Miele-Maschine zu starten. Und dann siehst du so das Interface von Bosch Siemens, da steht drin, hier Miele, jetzt los, in 2 Stunden fertig. Das ist ja
hervorragend.
Ja? Und so müsste es nämlich sein, das sage ich die ganze Zeit. Es sollte wurscht sein, von wem deine Maschine ist und ob jetzt Miele pleite geht oder was auch immer, wenn das offen dokumentiert wäre, dann müsste nicht zwei motivierte Leute da irgendwie dagegen hacken, sondern das wäre einfach dokumentiert und du könntest halt in deinem Home Assistant sagen und da müsst, oder in deinem HomeKit von mir aus, wenn du nicht rumbasteln willst, wann ist die Wäsche fertig? Und dann könnte das Ding einfach in die API von diesem Ding reinschauen und sagen, hey, deine Wäsche ist gleich fertig, vielleicht willst du noch einen Trockner anwerfen.
Ja.
Und sie haben sich rausgesucht, auch sehr gut, in manchen Spülmaschinen ist doch unten so ein Projektor eingebaut, der auf den Boden projiziert, wann die Maschine fertig ist. Mhm. Da ist so ein kleines Matrix-Display drin, was halt so Text anzeigen kann. Und in der Firmware sind irgendwie Grafiken drin von irgendeinem Fußballverein.
Okay.
Die sind offensichtlich Fans von Hannover 96, gibt's das?
Ja,
gibt's.
Ja. Da ist wohl die Abteilung, die das zusammenschraubt.
Und
die
haben so das ist sehr lustig.
Das ist Easter Egg.
man kann sicherlich Doom drauf spielen, sagt der Chat. Ja. Das würde ich aber hoffen, dass man da Doom drauf spielen kann. Die sind noch nicht ganz fertig. Ich glaube, genau diese, wie man Grafiken in diese Projektoren reinbringt, haben sie noch nicht geschafft, aber da kann man gerne mithelfen. Das ist jetzt alles Open Source. Und das ist, ich finde es auch ein bisschen lächerlich von diesen Firmen, weil es gibt, du hast die Maschine gekauft und die muss jetzt 20 Jahre funktionieren. Und die haben keinen Bock, 20 Jahre Support zu leisten. Aber irgendwelche Leute haben halt schon Bock, dass die 20 Jahre lang weiterhin connected ist. Vor ein paar Jahren war ich auf einer Messe, da hat Microsoft einem Waschmaschinenhersteller Linux für Waschmaschinen angeboten, wo Microsoft verspricht, diesen Support zu leisten für x Jahre. Das ist schon okay, aber was ist dann? Was ist nach den 10 Jahren? Dann ist halt auch die Maschine futsch und du kannst sie nicht mehr fernsteuern und dann musst du halt solche. Und wir haben alle jetzt irgendwelche alten Geräte und Staubsauger und Webcams und Zeug, die halt nicht mehr funktionieren, weil deren Wolke weg ist. Und das muss nicht mal eine kleine Quatschfirma sein, sondern es kann halt auch mal Miele erwischen. Wenn die halt von Changhong Waschmaschinen platt gemacht werden, dann ist es halt so. Naja, das war das, was ich vom Kongress gesehen habe. Ansonsten noch ein paar interessante Talks, die ich noch auf der Liste habe, aber noch nicht dazugekommen bin. Und die haben noch nicht, glaube ich, noch nicht alles auf YouTube hochgeschmissen. Das hat diesmal länger gedauert und dann.
Es kommt immer mal wieder was. Ich kann den Deutschland-Ticket-Talk empfehlen. Das ist, also es ist genauso, wie man es erwarten würde, alles. Das ist einfach furchtbar. Und die, man
das nimmt wasserfest, wieder, oder? Das
bitte?
Bombensicher, wasserfest.
Das ist, genau, gebaut. Es ist einfach überhaupt kein Problem und es ist, gibt Standards und alle reden miteinander und es ist so, wie IT-Systeme.
Und die gestohlenen Schlüssel wurden monatelang weiterverwendet.
Genau, und der, also da sind auch Firmen, die einfach sich ihrer
Verantwortung
bewusst sind. Genau. Also das ist einfach genauso, wie sowas einfach laufen muss. Das kann ich einfach nur empfehlen. Das ist wirklich eine komplette Katastrophe. Aber ja, ist sehr schön.
Millionenbetrug, weil die nicht, ich habe es noch nicht angeschaut, aber Millionenbetrug, weil die irgendwo ist ein Schlüssel weggekommen, wahrscheinlich auf GitHub hochgeladen oder so. Und dann haben halt Leute Tickets generiert und auf eBay vertickt oder so.
Ja, das Lustige ist, es gibt da so einen mehrstufigen Betrug. Also die, ich meine, ganz, ganz Kurzform, und das ist, selbst wenn man die Kurzform weiß, ist kein großer Spoiler, weil die Hintergründe einfach extrem interessant sind. Aber es gibt so mehrere Dinge. Die eine Bude, die hatte so einen Shop und da konntest du halt per API mit deren API reden und Tickets bestellen und halt einen leeren PayPal-Account in diesem Stripe-Konto anlegen. Und dann konntest du halt einkaufen. Und dann hat der versucht, das zu verifizieren. Das ging nicht. Hat aber, bevor du überhaupt bezahlt hast, dir schon mal sicherheitshalber ein Deutschland-Ticket gegeben.
Und das sind mir die Liebsten.
Das ist eigentlich ziemlich gut.
Und was halt dann passiert ist, er ist dann hingegangen und gesagt, oh, das hat überhaupt gar nicht funktioniert, habe ich gerade festgestellt. Ich revoke das mal. Jetzt ist aber halt so, dass die Revocation nicht überall ankommt. Also nein, dass nicht alle Transportverbünde die Revocations abholen, weil es gibt da verschiedene Schnittstellen. Das ist ganz furchtbar. Und wenn du, im besten Fall hast du halt ein Deutschland-Ticket, was bei weiß ich nicht, Witzwerke Schweinfurt funktioniert, weil die einfach keinen Bock haben, regelmäßig zu gucken, welche Tickets denn revoked sind und welche nicht. Und dann fährst du mit der Deutschen Bahn und die Deutsche Bahn guckt regelmäßig und sagt, Digga, das ist überhaupt nicht legit. Und dann verkauft dir halt jemand über Telegram für 5 Euro ein Deutschland-Ticket. das halt, während du kaufst es, lädst es rein und dann wird es gültig angezeigt und dann fährst du einen Tag lang und dann ist es auch gültig, bis diese Larifari-Bude, die sie ausgestellt hat, halt gesagt hat, oh, ups, das mit dem Bezahlen hat ja gar nicht geklappt. Das ist ein bisschen doof. Also es ist die von komplett Katastrophe. Und dann gibt es halt die anderen Tickets, die mit geleakten Schlüsseln. Die sind, glaube ich, nicht mehr geleakt. Das ist einfach Inkompetenz, glaube ich, gewesen.
Kann das sein, dass das Deutschland-Ticket auf PHP läuft?
ich denke, da ist irgendwo so ein File-Drop in der Nextcloud, wo das durchfährt einmal.
Also erstens, das sollte einfach ein Gratis-Ticket sein für alle, Probleme gelöst und noch ganz viele andere Probleme gelöst. Mhm. Und aber das kannst du erstmal hier auch knicken, das wird so nix. Und zweitens, diese ganzen, die digitale Souveränität, die würde ja auch davon abhängen, dass man direkt sehr gute, zuverlässige Lösungen für solches Zeug schraubt. Und du siehst, was hier passiert, wenn man Industrie und ein Konsortium und irgendwelche Stümper zusammensteckt, dann kommt nämlich sowas raus wie dieses Ladeprotokoll für die Ladesäulen. Du wärst das OCPP, oder?
Ja.
Ja. Das ist einfach eine komplette Vollkatastrophe. Und dann baust du halt, dann hast du ein nicht durchspezifiziertes Protokoll, was Leute implementieren, die auch so mit Computern eher so auf Kriegsfuß stehen. Und ich war die Woche an der Ladesäule, an dem gleichen Modell, wo ich schon 1000 Mal jetzt geladen habe in Stadtwerke München. und mache alles wie immer. Ich lade halt meine Karte dran, die Säule macht die Klappe auf, ich stecke das Kabel rein, ich entwirre das Kabel, stecke es ins Auto und bin schon bereit loszugehen und merke so, die Ladesäule hat nochmal gepiepst, das macht die sonst nicht. Wieso? Weiß man nicht, aber sie hat einfach nicht angefangen zu laden. Dann ziehe ich das Kabel aus der Säule raus und macht sie die Klappe zu.
Ja, du hast ja aufgehört zu laden.
Ja, und sowas ist halt nicht. Und Chad sagt auch, Bahn darf nicht in privater Hand sein. Ja, natürlich nicht. Ist aber zu spät jetzt.
Das war noch nie eine gute Idee. Aber mich hat ja niemand gefragt.
Ich kann als wie sagt man, Consolation, wie heißt das auf Deutsch? Komme ich wieder nicht weiter. Als Trost kann ich nur spenden. In UK ist es noch mehr kaputt.
Nice. Aber ich meine, die haben sonst ja nichts falsch gemacht in den letzten Jahren. Von daher kann man da, denke ich, locker drüber hinwegsehen.
In UK ist es so kaputt, dass alle 5 Meter Gleis gehören wem anders. Das heißt, du kannst, wenn du von London nach Manchester fährst oder so, dann kannst du dein Ticket kaufen bei London Zugfirma A. Und die müssen dann hinten an London Firma B und an Manchester Firma C Geld durchreichen. Ein Ticket wird immer teurer. Das heißt, wenn du den cleveren Weg, so habe ich das zumindest mitbekommen, wenn du den cleveren Weg wählen möchtest, dann kaufst du für diese Strecke 17 Tickets. Von Bahnhof zu Bahnhof, jeweils bei einer anderen Firma ein anderes Ticket. Das ist der beste Weg, dann den besten Preis zu bekommen.
Gibt es da dann auch gibt ja hier so einen Typen, der genau sowas für die Deutsche Bahn auch gebaut hat, weil es ähnlich funktioniert. Mhm. Und vielleicht gibt es ja da auch so ein Meta-Ticket-Buying-System, das dir das zusammensteckt aus verschiedenen Tickets. Aber das ist doch einfach auch alles.
Und dort in den Bahnhöfen, das habe ich dort auch gesehen, dort in den Bahnhöfen, wo mehrere solche Gleisbereiche aufeinandertreffen, hast du dann auf dem Bahnsteig Fahrkartenautomaten von 3 verschiedenen Firmen.
Oh Gott.
Es ist so geil.
Ich meine, das hast du ja hier auch schon. Das ist ja auch schon so, dass du dann irgendwie aussteigst und dann, weiß gar nicht mehr, wo das war irgendwo in Nordrhein-Westfalen, wo ich dann ausgestiegen bin und unklar war, muss ich jetzt mein Ticket am DB-Automaten, oder gab es 3 verschiedene auch, an irgendeinem regionalen irgendwas-Automaten oder an irgendeinem Köln-Ding mein Zeug kaufen. Das ist einfach bescheuert. Aber so ist es.
Ja. Naja, aber das, solche Sachen, deswegen ist es ja halt auch so, ist so ein bisschen frustrierend, wenn wir jetzt durch unser Archiv durchgucken und so die diversen deutschen IT-Katastrophen uns über die Jahre anschauen, die hier so durchgelaufen sind. Mhm. Ich hatte ja auch so, auch wenn du die Kongressvorträge über die letzten 20 Jahre anschaust, ich hatte ja immer so ein bisschen die leichte Hoffnung, dass es ja doch besser werden müsste, so im Laufe der Jahre, dass auch selbst die digital faulen Deutschen so ein bisschen vorwärts kommen. Und ich habe das Gefühl, es wird nicht besser.
Ich glaube, du verwechselst das, die Anforderungen sind höher geworden einfach. Also die wachsen ja. Also ich meine, vor 20 Jahren, weißt du, da waren andere Herausforderungen und mit wachsenden Herausforderungen hinkt man so hinterher so ein bisschen.
Aber die Digitalkompetenz, hatte ich denn die Hoffnung, dass die auch besser wird? Aber so wie es aussieht, ist es nicht der Fall. Weil die letzte letzte Generation mit digitalen Lesekompetenz, das sind halt wir. Und was, das müsst ihr jetzt sagen. Ihr habt die Kinder im Haushalt, die vielleicht so Smartphone als gegeben hinnehmen. Das gibt's einfach. Ja. Das ist schon, war schon immer da. Mhm. So wie bei uns vielleicht Strom oder fließend Wasser. Wie nehmen die das hin? Also ist das so ein Ding, was da ist, oder ist das so ein, womit man sich befassen möchte, oder ist das halt einfach eine Maschine, die Musik abspielt, so wie ein iPod?
Ja, es ist schwierig, das zu greifen, weil ich meine, das ist natürlich, es ist ja irgendwie eine Selbstverständlichkeit, aber dadurch, dass das ja auch so ein mannigfaltig nutzbares Tool ist immer noch. Also ich meine, das Smartphone ist ja mehr eben als nur die Maschine, die Musik abspielt. Und da ja auch wir als Eltern eingeschlossen von dem Smartphone relativ beherrscht sind, und ich schließe mich da ja auch mit ein, macht das, glaube ich, für die Kinder auch noch interessanter natürlich und vielleicht doch noch faszinierender als jetzt mehr wie eine Selbstverständlichkeit wie vielleicht Strom und fließendes Wasser, über die man sehr froh ist, aber darüber ist, davon ist, glaube ich, niemand so beherrscht davon.
Na, frag mal in Berlin gerade.
Ja, außer du hast natürlich nicht. Also ich meine, klar, wenn Stromausfall ist, dann sind natürlich alle davon beherrscht, dass kein Strom da ist. Und Wasserausfall ist natürlich selber. Oder wir hatten hier in Wiesbaden auch letztens irgendwie so Wasser zur Sicherheit Abkochalarm und da merkst du plötzlich, okay, da kommt jetzt kein, also am Schluss war es offensichtlich harmlos, aber du hast halt kurz das Gefühl, dass plötzlich kein Trinkwasser mehr aus deinem Wasserhahn kommt, was für Deutschland halt ungewöhnlich ist und unangenehm ist, weil du plötzlich anfängst zu merken, hup, ich habe eigentlich überhaupt kein Flaschenwasser im Haus und ich muss mir irgendwie Wasser abkochen und sehr umständliche Sachen machen, was mit der Kaffeemaschine und solche seltsamen Überlegungen, die man sich sonst im Alltag halt nicht macht. Außer man benutzt sowieso, wie Basti das richtigerweise macht, sein eigenes produziertes Wasser für den Kaffee natürlich.
Das ist der einzige Weg.
Eben.
Kann ich da auch nur sagen.
Nee, aber würdet ihr sagen, also natürlich, ich meine jetzt nicht sowas, was auch ein Hit auf YouTube immer ist, so wir zeigen jetzt ein paar Kids ein Wählscheibentelefon. Genau. Das meine ich nicht, weil das ist tatsächlich, brauchst nicht mehr, das ist so, wir haben auch nicht mehr größtenteils die Wäsche von Hand gewaschen. So, unsere Großmütter wussten das noch, wie das funktioniert.
Ja. Yeah.
Und waren vermutlich relativ, also meine Oma war, wie gesagt, nicht so richtig froh mit ihrer Miele-Maschine, weil das Programm hat ihr nicht gepasst und sie hatte nicht die Möglichkeit, diese Plastikscheibe, die da hinten drin war, zu manipulieren, so wie jetzt die Hacker neue Programme in die Miele reinstecken können über die Infrarotschnittstelle. Aber wie, Alex, was meinen deine Kinder? Also ist denen klar, dass es nicht nur den App Store gibt, sondern dass man auch PHP schreiben könnte.
Naja, also ich würde es mal so formulieren. Also ich würde nie den Fehler begehen oder ich versuche nie den Fehler zu begehen, dass ich als Generation auf eine jüngere Generation schaue und denke, die machen irgendwie was falsch oder die können was nicht, was wir können. Weil das ist immer, das hat sich in den letzten Jahrzehnten immer als Fehler herausgestellt. Das haben unsere Eltern schon falsch gemacht, deren Eltern schon falsch gemacht, weißt du, die Sachen, die nie verstanden wurden. Deswegen versuche ich diesen Fehler nicht zu begehen und versuche zu schauen, was die Kinder machen oder was sie zum Beispiel nicht voraussetzen. Und ich habe wie so ein Honk, habe ich euch, als ich im Urlaubsort ankam, einen Screenshot von meiner Internetgeschwindigkeit geschickt und war total stolz, weil ich Internet hatte. Meine Kinder sind da einen Schritt weiter. Es gibt einfach kein Ort mehr, wo es halt kein pfeilschnelles Internet mehr gibt. Das ist die Voraussetzung, die Grundvoraussetzung.
Waren die schon mal in Deutschland?
Alles da, darunter ist kaputt. Und das ist eine gute Voraussetzung. Ich habe es noch nicht
gesehen. Da sind wir wieder beim Strom und beim Wasser.
Ja, das ist einfach, ist jetzt so eine gegebene Schwelle, die nicht mehr unterschritten wird. Und ich glaube, das ist eine gute. Ich hab's halt noch nicht komplett umrissen und begriffen, wo die so ansetzen oder womit die ansetzen. Manchmal sieht man das so ein bisschen, okay, die beschäftigen sich mit Apps, schneiden irgendwelche Videos auf Smartphone-Displays und so weiter, weißt du, so fast zu schnell, um mitzuschauen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wo sie genau ansetzen. Aber ich versuche das einfach nicht zu unterschätzen, weil all die Eltern und Großeltern das immer schon falsch gemacht haben und die Voraussetzungen einfach komplett andere sind. Also ich gehe noch von, weißt du, Internet könnte es nicht geben und so weiter. Ich glaube, es ist nichts Gutes, dass meine Kinder zum Beispiel nicht unterscheiden zwischen Mobilfunk und Wi-Fi, ist alles das Gleiche. Aber es ist halt eine komplett andere Voraussetzung. Internet ist halt da, egal wo das herkommt. Und das kann schlecht sein, dass die Unterscheidung noch nicht, also im jetzigen, nächsten 5 Jahre, ist es sicherlich fragwürdig, wenn man diese Unterscheidung nicht treffen kann. Aber letztendlich ist es auch eine gute Ausgangsposition, um einfach sich anderen Dingen zu widmen, dass wir uns diesen Grundfragen nicht mehr stellen müssen.
Leo, kennen deutsche Kinder das Konzept von Internet ist kaputt?
Ja, aber es ist passiert ja auch nur noch selten, muss man sagen. Ja,
oder also langsam, so richtig, oder dein Vertrag ist gedrosselt.
Ja, doch. Also da ist es, obwohl es, glaube ich, echt schwierig ist, das konzeptionell schwierig ist, die verschiedenen WLAN und Mobilfunknetz und wieso ist dann halt plötzlich kein Internet mehr da oder warum ist alles langsam und Datenvolumen ist, glaube ich, schwieriges Konzept.
Ist auch ein dummes Konzept.
Ist es, glaube ich, ein besonders kniffliges Konzept. Außer, dass man halt irgendwann gelernt hat, okay, ich mache jetzt irgendwie das und dann plötzlich kann ich das und das nicht mehr machen, weil halt das Datenvolumen leer ist. Und das ist natürlich so ein Punkt. Und dann, ich meine, man fängt dann ja auch an, drüber nachzudenken, ist das halt sinnvoll? Also ist das eine sinnvolle erzieherische Maßnahme, einen Vertrag zu wählen oder einen Tarif zu wählen, der eben an einem gewissen Punkt dicht macht? Oder wäre nicht die sinnvollere Maßnahme, einfach eine Flat zu nehmen, sodass niemand mehr jemals in dieses Problem reinrennt oder halt natürlich ein Mobilfunkloch oder so. Klar, kann mal irgendwie passieren, obwohl jetzt, ich habe inzwischen schon Schwierigkeiten, wenn ich bewusst in ein Mobilfunkloch gehen will, eins zu finden. Also das wird ernsthaft schwieriger, selbst in Deutschland. Selbst meine alten favorisierten Mobilfunklöcher fangen an, weniger zu werden. Die ich
gerne besucht habe.
Wo ich gerne hingegangen bin.
Das war mein Lieblingsfunkloch.
Ja. Was ist das für mich? Wieso ist hier Abdeckung? Ja, auf einmal ist dann halt einfach früher kein Netz, jetzt hast du halt einfach 5G da und an derselben Stelle mitten im Wald, wo vorher nichts war. Und das ist, da wird es halt, glaube ich, da wird es dann irgendwie schwierig. Da, und dann ist es so, dann sind wir an dem Punkt, wie den Alex gesagt hat. Also, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, das ist so das Minimum-Level, so wie wir davon ausgehen, dass es Strom und Wasser normalerweise gibt. Ich meine, kennt man natürlich auch, dass man plötzlich dann damit konfrontiert ist, wenn du irgendwie campen bist oder sowas machst, dass halt Dinge plötzlich, diese Selbstverständlichkeiten halt auch wegbrechen können. Das ist natürlich auch immer eine eigentlich gute Erfahrung, die mal zu machen und zu sehen, okay, es geht auch ohne, also Wasser ist plötzlich nicht da oder Strom ist nicht da und was bedeutet das halt und was machst du dann? Aber das ist, dann gerät man natürlich schnell auch in so ein Katastrophenszenario. Ja, und dann fängst du an mit dem Prepping. Ja, okay, jetzt nehmen wir mal so einen Rucksack und da stecken wir Konserven rein und dann bereiten wir uns darauf vor, dass Kerzen da sind und so weiter. Der Weg von dem einen zum anderen ist relativ kurz. Und ich glaube, das kippt dann schnell ab. Und das ist was man ja eigentlich auch machen sollte. Und ich wehre mich da aber auch ein bisschen dagegen, sträube mich dagegen, weil das natürlich irgendwie, weil dann immer in so einem Katastrophenszenario zu existieren, ist vielleicht auch nicht angebracht. Aber auf der anderen Seite, wenn er halt komplett unvorbereitet ist. Und deshalb macht es so schwierig auch zu sagen, was willst du halt den Kindern vermitteln? Willst du denen halt vermitteln, dass es auch mal kein Internet geben kann und dass halt alles offline ist? Und nicht nur, weil man das Datenvolumen einfach, weil du irgendwie Geld auf die Prepaid-Karte laden musst, sondern weil halt irgendwie das Netz weg ist. Was bedeutet das halt? Und schaffen wir es halt auch, irgendwas zu machen, ohne dass das Mobilfunknetz da ist?
Ja, aber auch so, in meiner Jahrgangsstufe waren, glaube ich, so 100 Mitschüler oder so und davon waren so 4 Nerds, würde ich sagen. So, die in den 90ern was mit dem Computer anfangen konnten, waren so vielleicht 4 Stück und ich war einer davon offensichtlich. Aber alle anderen auch so völlig Flaute, also an Maschine schreiben quasi schon gescheitert. Also, wir hatten mal sicherlich auch so einen Kurs in diesem neu teuer eingerichteten Computerraum und es ist in den meisten Stunden am Login gescheitert. Ja, so. Kannst du dir deinen Login-Namen merken? Der setzt sich zusammen aus dem ersten Zeichen deines Vornamens und dem Rest von deinem Nachnamen gekappt auf 8 Zeichen und so.
Sehr gut.
Ich heiße aber Mustermann. Das ist zu lang, das geht nicht. Ja, aber ich habe doch gerade gesagt, du heißt irgendwie Anna und dann Mustermann, dann musst du A, Mustermann sagen. Nee, geht nicht.
Aber ich meine, damit hast du dir ja quasi auch schon die Antwort auf deine Frage selber gegeben, weil die Annahme, wir waren die Letzten, die irgendwie Computer Literacy mitgenommen haben, die ist ja schon falsch. Weil wir vier vielleicht und Leute, die hier diesen Podcast hören und so. Aber so, ich erinnere mich auch an meine Mitschüler und Mitschülerinnen. Die meisten waren halt dumm wie Bohnenstroh, was Computer angegangen ist. Die haben auch nicht verstanden, wo man die Kisten einschaltet. Wir hatten nur das wahnsinnige Glück damals, dass wir in der Lage waren, also dass man damals in der Lage war, das System Computer noch zu verstehen. Also dass du, weil die Dinger so simpel und dumm waren, die hatten irgendwie eine Festplatte, die war langsam, die hatten einen Bildschirm, der war groß und hat Sachen gemacht und eine Tastatur, eine Maus gab es ja anfangs noch nicht mal. Das heißt, das war einfach zu verstehen. Dann konnten wir verstehen, oh, man braucht eine Netzwerkkarte, dann dieses und jenes. Und wenn du halt heute überlegst, wie soll denn ein Kind von heute das System Computer kapieren?
Weil das, nee, was, kommen wir wieder zurück? Was ist denn ein Computer?
Also, nee, ist das, denn. Das ist so ein Ding, was zum Beispiel schon auch von der Schule kommen muss, weil es aus dem Schnitt von den Haushalten nicht kommt. Und es ist halt so ein Ding wie dieser BBC Micro oder jetzt der BBC Micro-Bit, der einfach in England an jedes Kind in der, weiß nicht, 7. Klasse verteilt wird. Hier. Und dann 90% auch Bahnhof, egal, aber der Rest, der kriegt was mit. Und ich frage mich, ob der Rest halt jetzt noch eine Chance hat, in den geschlossenen Systemen, in der App-Store-Welt, irgendwie auf die Idee zu kommen, ich könnte auch mehr mit dem Computer machen.
Ja, es ist wahrscheinlich schwierig, aber am Schluss ist das natürlich, also ob das aus den, das muss mit aus den Haushalten kommen. Das kann bei vielen nicht aus den Haushalten kommen. Und ja, ich bin bei dir, da können dann die Schulen den Rest mittragen. Viele Schulen haben irgendwie Robotikangebote, um zu verstehen, wie funktionieren denn. Also weil Computer ist ja, Computer und Roboter kannst du ja halbwegs gleichsetzen. So, das ist ein programmierbares Ding. Ob es ein Computer ist oder ein Roboter, ist am Schluss egal. Aber in dem Moment, wo du deinem Kind selber nicht dieses Interesse mitgibt, sagen wir es einfach mal so, irgendwie, wie funktionieren Sachen? So dieses ganz Grundlegende. Es muss ja gar kein Computer sein, so. Aber wie funktioniert ein Mechanismus von irgendwas? Wie funktioniert eine Türklinke? So, was muss passieren, damit, wenn ich da runter drücke, dass dann die Tür aufgeht? Das können dir viele Leute nicht erklären, wie denn, ich wollte nichts sagen. Und das ist ja auch legitim. Aber in dem Moment, wo du deinen Kindern niemals erklärst, wie Sachen funktionieren und versuchst, das irgendwie interessant mitzumachen, an der Stelle nochmal super große Props an die Maus. Weiterhin einfach das Standardwerk in Deutschland für, wir erklären dir banale Dinge, wie banale Dinge funktionieren, die vielleicht gar nicht so banal sind, wie wir glauben, dass sie funktionieren. Wie werden Kerzen hergestellt? Lauter so ein Zeug, ne? Das ist total spannend. Aber und wenn du es nicht schaffst, dieses Interesse in dem Kind zu entfachen, wie Dinge funktionieren, dann werden die auch niemals hingehen und sagen, aber wie könnte man jetzt das sowas selber programmieren?
Sendung mit der Maus ist ein gutes Beispiel, weil da kann ich mich auch dran erinnern. Ich fand in den 80ern, da lief offensichtlich Back-to-Back, am Sonntagvormittag lief da Janoschs Traumstunde mit dem Bären und dem Tiger, was sehr gut war.
Super.
Und dann die Sendung mit der Maus. Und in der Sendung mit der Maus haben mich nur die Sachgeschichten interessiert, war immer genervt, wenn ein dummes Lied kam oder so. Und mein Vater hat mir erzählt, ich war von Anfang an, von jedem Gerät mit Knöpfen fasziniert und muss Anziehung zu jedem Gerät mit einem Knopf, je mehr Knöpfe, desto besser. So in der Post steht so ein BTX-Terminal von Alcatel oder sowas. Kleine Timo, wupp, klebt an dem Ding dran.
Ja.
Und meine Eltern so mit Computern auch so, aber die haben festgestellt, wir wissen nicht, was der Junge mit dem Zeug hat, aber wir stellen ihm einfach mal einen hin und dann schauen wir, was passiert.
Ja.
Und das war zum Beispiel eine relativ clevere Entscheidung.
Ja, definitiv. Also war bei meinen Eltern ähnlich. Also meine Eltern hatten wahrscheinlich mehr Affinität dazu, aber halt gleich relativ schnell festgestellt, dass mich das auch interessiert. Und ich durfte sofort den Computer mitbenutzen und habe halt damals mit 7 oder 8 meinen Vater halt links überholt, was das angeht, wie man damit umgeht. Und ich meine, das passiert uns heute auch, wenn unsere Kinder dann irgendwie, keine Ahnung, also Minecraft spielen. Und Roblox und weiß nicht was, wenn ich das spiele, sehe ich aus wie meine Mutter, wenn sie heute irgendwie versucht, Teams aufzumachen.
Ja, aber es ist ein kleiner Unterschied, weil ich glaube, wenn du dir die Zeit nehmen würdest, Minecraft zu spielen, wenn du die Zeit hättest, dann würdest du das machen.
Vielleicht
hättest du Spaß dran wahrscheinlich. Aber das ist ja so ein Ding mit dem Erwachsenwerden, dass mitunter so Beruf und solche Sachen in den Weg kommen.
Ja, ja.
Und dann halt die Zeit fehlt, sich da in so ein zeitintensives Hobby zu entwickeln, wie Minecraft, wo man dann nichts anderes mehr macht. Aber Minecraft ist wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel, weil an Minecraft kannst du rumhacken. Ja, da kannst du irgendwie ein Zeug, Java auseinandernehmen, Java wieder zusammenstecken. Das ist ungefähr so schmerzhaft wie eine Auto-Exec-Butt von Hand schreiben.
Oh Gott, das habe ich einfach komplett verdrängt gehabt. Oh, Jesus. Ja, es war fantastisch.
Oder? Minecraft ist schon so ein Ding.
Ja, schon, definitiv. Also, und schon lange so ein Ding.
Oh Gott.
Ja, keine Ahnung. Antworten haben wir nicht. Aber so, also ich, ja, ich, die Voraussetzungen ändern sich ja auch immer. Also ich wollte noch vorhin irgendwie einschieben, dass so den Code, den wir damals, also in dem Fall von mir, nicht von Hand geschrieben haben, aber andere Leute von Hand geschrieben haben. Also ist schwer, einem Kind, glaube ich, irgendwas beizubringen, wenn derjenige, der das beibringt, sein Prompt in die AI schreit und dann kommt da so Code rausgefallen. Und das Kind soll jetzt lernen, wie man codet und der Programmierer nicht mehr, sondern der schreibt nur die AI an. Also das, diese Voraussetzungen ändern sich und die sind so ein Ziel, was sich ständig bewegt und die Medienkompetenz mitzugeben, ist super schwierig, herausfordernd und also deswegen, keine Ahnung, wie viel die davon von lernen müssen und Schulen tun sicherlich irgendwie ihr Bestes. Also bei uns sind halt so iPads und so einfach die Schulcomputer überall. Das sind keine Computer, sondern sind halt so Touchscreen-Computer sind die Geräte, auf denen meine Kinder Netz kennenlernen und Dateien kennenlernen und Sachen in anscheinend Google Docs laden müssen und so weiter. Und ich habe versucht, halt diese Sache zu Hause an einem MacBook, auf ein MacBook zu übertragen. Ist eine Herausforderung, weil es ein anderer Computer ist, eine andere Art von Computer. Und deswegen, also man verfolgt die Ziele so gut, wie es irgendwie geht. Aber es ist halt ein Ziel, was sich ständig ändert. Und deswegen ist das durchaus eine Herausforderung.
Es ist gestern eine Grafik durchs Netz gegangen. Das ist die Anzahl von neuen Fragen auf Stack Overflow. Von 2009 bis heute. Und die war 2009 auf 0 und jetzt ist sie wieder auf 0. Ist einfach vorbei. Ist einfach so zu Ende. Und das ist halt auch so ein Punkt, du musst dich jetzt nicht mehr mit Stack Overflow, also Stack Overflow war super, weil das war die Lösung für alle schlechte Dokumentation dieser Welt und für Beispiele, die gefehlt haben. Und das ist jetzt halt durch die LLMs gelöst. Und einfach Stack Overflow ist weg, ist aus, kannst jetzt zumachen. Mhm. Einfach kannst du ein Archiv hinstellen und fertig. Und alles, was jetzt neu kommt, ist halt jetzt irgendwie also kann man sich auch dagegen sträuben und so, aber kommt halt jetzt aus dem LLM. Ja. Und auch Leute haben jetzt nachgeschaut, so ist jetzt irgendwie die Anzahl von GitHub-Repositories durch die Decke gegangen? So, nö. Wer vorher halt von Hand schreiben wollte, der kann halt jetzt mit dem LLM schreiben, aber halt schneller. Ja, aber deswegen wird es nicht, gibt nicht mehr Software. Es gibt halt jetzt schneller fertige Software.
Weil am Schluss sind die Leute ja dieselben. Also der Schlag von Leuten, weißt du, die da in die Software klöppeln, der hat sich ja nicht geändert. Du musst ja wieder diese intrinsische Motivation haben, zu sagen, ich sehe ein Problem und möchte das mit Software lösen. Und da kommen halt nicht alle Leute drauf. Das ist nicht so, als würde Jacqueline beim, weiß ich nicht, Schminken in der Früh sagen, ich brauche eine App, die irgendwas macht. Ich baue die jetzt mal selber. Das passiert irgendwie ein Drittel aller Jacquelines und den anderen halt nicht. Und es ist jetzt nicht plötzlich so, dass jetzt plötzlich zwei Drittel aller Jacquelines einfällt. Ich baue das jetzt.
Das ist aber auch natürlich halt so eine Falle, weil du denkst ja, hey, ich habe ein Problem, ich schreibe Software, dann hast du zwei Probleme.
Ja, korrekt. Ja. Aber und deswegen braucht es diesen Schlag von Leuten, die sich das ans Bein binden wollen. Und wenn ich sehe, was ich in den letzten Monaten an GitHub-Repositories erstellt habe, wo ich gesagt habe, okay, oh, das ist ein Problem, das möchte ich jetzt lösen. Und dann irgendwann festgestellt habe, nee, das ist eine gute Idee, aber nee, das, was es da schon gibt, ist jetzt gut genug. Und aber den ersten Schritt muss man natürlich trotzdem erstmal machen und machen wollen.
Der Chat, der Andreas, schlägt vor, nachdem jetzt der Graph von Stack Overflow eigentlich ins Negative geht, könnte man Stack Jeopardy spielen, dass du nur noch die Antworten postest und die Leute müssen die Fragen dazu finden.
Das ist sehr gut.
Das ist extrem. Noch so ein Ding. Also wir kommen jetzt natürlich auf keinen Punkt und keine Lösung, aber ich finde das Problem ganz interessant, wie man halt irgendwie, so wie auch beim Fußball, Deutschland braucht eine gute Fußballnationalmannschaft. Wie kriegt man das zustande? Wie findet man die talentierten Leute, die Fußball spielen können? Man steckt alle Kinder in einen Fußballverein. Und die es können, die bleiben dann schon hängen, so ungefähr. Ist so eine Idee. Und da muss man halt auch den allen Kindern die Möglichkeit geben, das die das interessiert, da was zu machen und da mal mit diesem Spaß hier anzufangen. Und dann wird es da vielleicht auch hängen bleiben. So, wo waren wir? Wir waren, glaube ich, bei Problemen, die man lösen möchte, am Schluss dann aber zwei Probleme davon hat. Es geht um das Smart Home. Darauf wollte ich eigentlich vorher raus. Das Smart Home ist also, vielleicht dieses Jahr wird es gelöst. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Meta ist jetzt so richtig da in Form von Sachen, die man bei IKEA kaufen kann. Also diesen Hub, den konnte man schon vor 2 Jahren, glaube ich, kaufen, den neuen Meta-Dings. Aber jetzt ist es tatsächlich so da und da gibt es jetzt auch neues Zubehör und die ganzen Firmen sind jetzt langsam so weit, tatsächlich Zubehör für das Smart Home liefern zu können. Alex dient vielleicht als Versuchskaninchen und macht einen neuen Smart Home-Start. Ich fände es ganz lustig, mal zu probieren, ob du es hinbekommst, dass es auch im Haus akzeptiert wird.
Ich habe mir jetzt noch während der Sendung überlegt, also ja, vielleicht, wenn es halt günstig ist und erschwinglich, dachte ich mir irgendwie, okay, dann kannst du vielleicht auch mal die Lampen oder die Birnen tauschen, die du zu geizig warst, bislang auszutauschen. Ich habe mir gerade während der Sendung überlegt, also, weil Basti, die Shelbys beispielsweise, die Shelbys?
Shellys.
Shelby ist, ich schaue gerade Peaky Blinders, das ist der Shelby, ist ein anderer. Die Lösung ist, es ist eine TV-Serienreferenz.
Ja, ja, ja.
Die Lösung ist eigentlich für mein Problem, dass die Lichtschalter gedrückt werden, in einer Mietswohnung ist natürlich problematisch, da alles auszubauen und was neu zu verdrahten. Basti ist ja so 3D-Druckspezialist. Eigentlich könnte ich so einen 3D-Drucker rechtfertigen, indem ich einfach so über die Lichtschalter drüber so Aufsätze drucke und dann diese Fernbedienung von IKEA kleme. Und dann werden keine Lichtschalter mehr gedrückt, habe ich mir gerade überlegt. Aber das ist kein 3D-Drucker. Aber ich wollte mir mal das IKEA-Zeug eigentlich anschauen, weil es ist ja schon spannend, wenn es irgendwie erschwinglich wird und wenn es kein... nicht, also die Bridge ist ja... oder ich habe ja genug verknüpfende Komponenten bereits zu Hause. Apple TVs und da geht sicherlich noch nicht alles damit, also weil Meta der Standard natürlich auch irgendwie so noch nicht komplett vollständig ist. Du brauchst vielleicht schon dann irgendwo die, du, Timo hat die IKEA Bridge, die neue, vielleicht kann ich mir die sparen, aber ich dachte mir, es könnte vielleicht reizvoll sein, da nochmal einen Anlauf zu wagen, weil es ist im Moment so halbfertig. Ich habe so ein paar Sachen, die lassen sich schalten, aber die schaltern ich nur, weil Familie nicht gezwungen ist, irgendwie, die sitzen dann lieber im Dunkeln, als irgendwie ihr Telefon rauszuholen. Aber vielleicht kann man, also ernsthaft, die Abneigung ist so groß und ich glaube, ich bin nicht allein, die Abneigung ist so groß, Leute, sie sind lieber im Dunkeln, als irgendeine Taste auf ihrem Telefon zu drücken.
Was ist denn deswegen mit den Sprachassistenten? Du hast doch HomePods.
Ja, kein Vertrauen, also ist ernsthaft. Also
zu Recht.
Meine Kinder, also selbst meine Kinder sind, wissen, dass Siri
das nicht funktioniert, ja.
Ja, das ist einfach nicht funktioniert irgendwie. Und wir lachen jedes Mal drüber, wenn das Thema aufkommt. Deswegen, also vielleicht wird es besser mit einer Siri, die versteht. Aber vielleicht wird es auch besser mit günstigen Smart-Home-Komponenten, die ich irgendwie unterbringen kann und dann das ganze Haus dunkel mache. Und man gezwungen ist, in diese Home-App zu gehen.
Also so witzig das ja klingt, was Alex sagt, aber es ist halt die Wahrheit. Der Grund, warum das hier so gut funktioniert, ist, weil ich natürlich, dadurch, dass ich nicht in der Mietswohnung wohne, in der Lage bin, überall da, wo ich der Meinung bin, da würde jetzt ein Smart-Home-Element sinnvoll sein, Smart-Home-Dinge einbaue, die dann Smart-Sachen machen, ohne dass Leute ihr Smartphone dazu rausholen müssen oder sich darauf verlassen müssen, dass die Assistenten zu Hause genau das verstehen, was sie sollen. Und ich habe die Zeit, die ich verbringe, in Home Assistant Sachen zu abstrahieren, dass du, wir haben ja mitten in der Wohnung so ein Tablet hängen, was immer 24/7 eine Control Surface für die wichtigsten Smart Home Dinge anzeigt. Und das ist da ganz einfach zu erreichende logische Knöpfe gibt, da drückst du drauf und dann passiert irgendwas ganz Bestimmtes, was ich halt vorher definiert habe. Aber wenn du natürlich die Person nicht hast, die einen Elektriker beauftragt, der am Sonntag Shellys in alle möglichen, schildig hinter alle möglichen Lichtschalter und Steckdosen, weiß ich nicht wo was, verbaut, damit die miteinander reden können und dann irgendwelche Zigbee Fernbedienungen mit irgendwelchen Steckdosen verknüpft oder mit irgendwelchen Lampen verknüpft oder weiß ich nicht was oder an irgendeine Zirkulationspumpe ranhängt, dann bist du halt verloren. Und dann ist das ganze Smart Home halt wunderschön, aber wenn du nicht Bock da drauf hast, dann irgendeine App aufzumachen oder irgendeinen Shortcut auszuführen, dann benutzt es halt keiner.
Deswegen sind halt die Schalter so essentiell und ich glaube auch, das ist ein Fehler, dass das, also ein Problem so mit der deutschen Verkabelung sind halt diese Standard-Hinterputzdosen. Die sind auch sehr klein. Im Vergleich zu, was die Amis haben, da passt halt einfach sehr viel Zeug einfache rein. Ist mir zum Beispiel an einer Szene bei, ich habe Better Call Saul jetzt fertig angeschaut, da soll wieder eine Szene in Deutschland.
Moment. Du hast Better Call Saul komplett fertig angeschaut?
Ja.
Wann ist das denn passiert? Wir haben da gerade vor 4 Wochen gesprochen, dass du gesagt hast, ich fange. Okay. Wie viele Staffeln sind das? 8?
Nee, 6. Das sind, glaube ich, 62 Folgen. Das war so recht flott durch.
Ein Samstagnachmittag.
Ja.
Okay.
Da soll wieder eine Szene soll in Deutschland spielen, für ganz kurz. Ja. Und es in dem Haus, was nicht deutsch aussieht, aber okay, gut. Aber die Lichtschalter waren falsch. Das waren halt amerikanische Lichtschalter und eine Klimaanlage ist drin gehangen, also auf keinen Fall in Deutschland gedreht.
Das ist ein Skandal.
Aber sowas, die deutschen Lichtschalter sind halt relativ klein, da ist genau Platz für die Kabel und da wird es halt selbst mit den kleinen Mini-Shellys schon echt eng. Das ist blöd. Das heißt, man bräuchte halt irgendwas, was man anstelle der Lichtschalter hinhängt, dann bist du wieder sehr viel Geld los, was dann nicht geht für sehr viele Lichtschalter, für so ein ganzes Haus. Selbst für eine kleine Wohnung sind es viele Lichtschalter, die man dann plötzlich findet. Und diese Lösung jetzt von Ikea, diese Fernbedienung, die man da bekommen kann für sehr schmales Geld, die passen da halt nicht drauf. Und dann brauchst du den 3D-Drucker, um sie da drüber zu kleben.
Mhm.
Und das sieht halt auch, also mal vorsichtig gesagt, furchtbar aus.
Ja, Aussehen ist egal in dem Fall. Das stimmt schon. Also da musst du dich damit abfinden. Also wenn du es hübsch willst, dann kostet es ohnehin viel Geld und so weiter. Aber also das ist auf keinen Fall mein Anspruch dann. Aber aber ich meine, Lichtschalter mit 3D-Drucken abkleben, das ist auch sehr speziell. Also das wird, weiß nicht, ob ich das Anchor genommen wird. Ich meine, keine Ahnung, ob Leute das dann runterreißen.
Was ich gemacht habe in der Küche, ist, dass ich diese alten runden IKEA-Fernbedienungen, die waren ja hinten magnetisch, habe ich eine am Kühlschrank kleben und eine am Backofen kleben und mit den beiden kann ich jetzt die IKEA-Lichter in der Küche schalten, was zum Beispiel ganz nett ist, Nebeneffekt ist, dass ich sie halt auch fernsteuern kann und dass die auch so eine Automation machen, dass die irgendwann dann nachts ganz von alleine ausgehen und so. Nur das Problem ist halt, selbst ich weiß ja ungefähr, was ich mache, aber dass dieses eine Panel halt nicht mehr anzulernen ist. Es weigert sich. Es sagt die ganze Zeit, ich bin nicht erreichbar. Es wäre natürlich erreichbar, weil es 5 Zentimeter von dem anderen Panel hängt, aber ich habe es halt kaputt gemacht. Und das muss ich mal jetzt, wenn ich das neuen Hub hinhänge, dann kann ich auch diese ganzen Panels neu anlernen. Aber das ist ja auch sowas, das mache ich schon mal, das macht ihr mal, aber das kriegen, wenn normale Leute das Smart Home jetzt schon ein, zwei Mal versucht haben, die geben doch auf. Das ist doch einfach Resignation dann. Und dann gibst du auch nicht nochmal 60 für den neuen Hub aus und nochmal 8 pro Lichtschalter oder sowas. Aber Leo wäre dafür ein ganz gut geeignetes Versuchskaninchen, weil noch nicht so ausgebaut und sicherlich auch in der Wohnung sind sicherlich Lichtschalter, nehme ich mal an. Ja?
Richtig.
Gute Voraussetzung.
Und du hast sicher auch ein IKEA in der Nähe, also du könntest mal gucken, ob sie was für dich haben.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also diese IKEA Matter Initiative hat mich auch nachdenken lassen, ob es nicht mal an der Zeit wäre, da nochmal größer aufzurüsten und zu überlegen, obwohl, ja, Lichtschalter sind natürlich so eine Sache. Also, ich meine, also Unterputzschalter ist bei mir schon mal außen vor, außer Basti kommt mal zu Besuch und hat Lust,
ich glaub, das für sollten
so,
wir einfach
so ein Wochenendprojekt zu machen.
Das können wir immer mal machen.
Ansonsten,
der Trick, Leo, ist zu sagen, dass wir ein Radwochenende im Taunus planen.
Ja, ja.
Und dann sagst du so, bring mal bitte
Regnet Phasenprüfer durch mit. Zufall. Ja.
Und dann sagst du, haha, und du stichst mir die Reifen auf. Also, aber jetzt, wo du schon mal hier bist.
Ja, ja, können wir ja mal die Lichtschalter machen.
Ja.
Ja, nee, also, aber klar, also ich, das sind halt so wirklich essentielle Grundlagen, dass es halt in beiden Formen geht, um dem eine Chance zu geben, am Schluss alltagstauglich zu sein und zu funktionieren. Also, ja, schwierig.
Ich hab auch sowas Ähnliches wie diesen Treiber habe ich so auch in den Küchenschrank reingehängt. Da kann man auch so ganz, ganz lustige Lichtinstallationen reinhängen. Also sprich ein Netzteil, was halt auch fernsteuerbar ist über diesen, jetzt in dem Fall Zigbee-Kram. Und da kannst du halt so Unterschrank- oder Innenschrank-Beleuchtungen machen, was so auch ganz nett ist.
Ja, das ist schon cool eigentlich. Ja. Obwohl man die ja in den Schrank hängen muss. Dann, es darf halt keine Installation erfordern. Also da ist bei mir einfach die Hürde, abgesehen davon, dass meine Fähigkeiten massiv begrenzt sind und mein Werkzeugschrank sehr begrenzt ist.
Und aber was für die, echt schwierig ist,
die,
oder?
Die also Lust, die meine Motivation ist vor allem extrem begrenzt.
Schau mal, das musst du nur zusammenstecken und in die Steckdose. Das ist voll easy.
Aber das muss ja in den Schrank, das muss ja noch irgendwie in den Schrank.
Ja, Klebestreifen.
Ja, aber da muss ich den Schrank ausräumen und dann muss ich das einkleben und dann am Schluss brauche ich eigentlich kein Licht im Schrank.
Die neuen Fernbedienungen haben sogar hier Doppel-A als Batterie und nicht mehr Knopfzellen. Die müssten auch ewig halten jetzt.
Ja, das ist schon interessant. Also es ist, der Schritt ist schon groß, den IKEA da gerade gemacht hat, gefühlt. Die Frage ist, also ich meine, wir sind ja wahrscheinlich alle auch so ein bisschen gebrannt von den ersten Drahtfree-Geschichten, die halt echt ein Desaster in vielerlei Hinsicht waren. Ich habe auch noch irgendwo den Hub rumfliegen und mindestens noch ein, zwei Glühbirnen und irgendwas. Und die waren ja, ich meine, die waren noch gerade in Kombination mit HomeKit. Also die, ich weiß nicht, ob das mit den anderen Smart Home-Ökosystemen besser funktioniert hat, aber in Kombination mit HomeKit waren, also das war echt ein Desaster. Also die Lampen musstest du ja andauernd neu anlernen, immer mit der dämlichen Fernbedienung. Das war ein Riesenakt. Und
ja, die würde ich in dem Schritt auch alle rauswerfen.
Ja.
Also irgendwie, das macht das Ganze teurer, aber da neu anzufangen, ich meine, das ist ein Luxus.
Das war echt furchtbar, Problem. Ja.
Ja, aber es war wirklich furchtbar und das ist, also das ist taugt auch irgendwie nichts. Und das Lichtschalterproblem ist halt eins. Also die Frage ist wirklich, ob man, weil du musst es entweder komplett abhängen, diese Lichtschalter. Unterputz ist einfach keine Option für mich als Mieter auch. Also ich gehe jetzt nicht an die Steckdosen und reiß die aus der Wand.
Ja.
Oder Lichtschalter aus der Wand und installiere da was.
Ja.
Und muss das dann irgendwie zurückbauen. Und selbst wenn ich es nicht zurückbaue, wenn ich irgendwas kaputt mache, ist es sauscheiße zu argumentieren einfach. Ja, ja, ich habe das da alles aufgemacht. Geht jetzt nicht mehr. Also, ich weiß schon, Einfamilienhaus und selbst gebaut und so, kann man alles ausprobieren. So, aber bin da jetzt vielleicht auch nicht alleine. Und deswegen, also, keine Ahnung, ob ich das mal angehe, aber ich finde es halt, wir sind wieder an so einem Punkt, wo es jetzt erstmals wieder so, da ist ein gewisses Interesse und es ist reizvoll und es ist scheinbar günstig. Mal gucken, ob ich dem nachspringe. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen so, was ist dann nach all dieser Anstrengung und nach all dem Aufwand, was ist dann gewonnen für mich? Also, dass diese Lichter dann schaltbar sind, wenn ich nicht zu Hause bin, okay, ist vielleicht cool. Spart es wirklich Geld, Licht? Wenn man es regelmäßig ausmacht, so sicherlich irgendwie ist es ein gutes Gefühl, okay. Aber was ist wirklich gewonnen? Also, nicht wahr? Also, wenn man Zeit rechnet, Basti, 60 Euro pro Stunde, ja, was man halt willig ist zu investieren.
Naja, weißt du, wenn du dann, du kannst es ja relativ einfach gegeneinander aufrechnen. Wenn ich jetzt schaue, ich habe sehr viel von, das mag jetzt für viele, da müssen es viele Leute und vor allem Männer stark sein. Ich habe sehr viel unserer Dekolampen smartifiziert, damit die automatisch zu richtigen Zeitpunkten aus- und angehen können. Und habe das dann programmiert, in der Homeoffice sind die richtigen Automationen gemacht und die in Gruppen zusammengeschalten, die dann wiederum über einen virtuellen Meta-Hub an alle smarten Hubs im Haus weitergegeben werden können. Das heißt, du kannst Siri und dem Google und dem Amazon-Gerät kannst du sagen, welche Dekolampen außen eingeschalten werden sollen. Du kannst sagen, gute Nacht, und dann wird alles ausgeschalten, egal welchem der drei Assistenten du das sagst. Und Das war teuer. Das in, wenn ich da die 60 Euro pro Stunden Kalkulation dranlege, die ist schwierig. Allerdings ist da ja der Wife-Happiness-Koeffizient, der dagegen gelegt werden muss. Und der ist extrem hoch.
Aber die Alternative ist ja Lichtschalter, die schon da sind. Nee, also nichts machen.
Das ist keine Alternative.
Es ist eine Alternative, die wenig Geld kostet und was, also nicht wahr?
So, stell dir folgendes Szenario vor. Mhm. Du hast im ganzen Haus Dekolampen verteilt. Ne? Im Flur steht eine, dann haben wir,
dieses Problem muss ich zum Beispiel schon mal nicht lösen.
Ja, Leo muss sich das vorstellen.
Genau, ich stell mir das mal vor mit diesen Dekolampen.
Stell dir das mal vor. Ja, ja, ja. Dann haben wir so eine Lampe, die steht neben dem Sofa, wir haben eine Lampe, die steht neben dem Lesesessel, dann habe ich ja in unseren Kaminzug ein Loch eingelassen, als wir das gemacht haben, da ein Loch reingeschlagen und so einen Erker, so eine Galerie da reingebaut, die beleuchtet ist, die ersetzt werden kann. Dann haben wir so einen Stern im Flur stehen. Dann haben wir im hinteren Flur der Raum haben wir so eine kleine Lampe stehen. Dann diesen ganzen Schmuh. Die müsstest du jetzt alle per Hand irgendwie einschalten an Schalterchen, die irgendwo sind. Oder für manche Sachen gibt es einfach keine Schalter, weil die in der Wand eingelassen sind.
Ja, ja.
Und dann ist ja das nächste Ding, dass du, die schalten sich je nachdem, wann es dunkel wird, schalten die sich x Stunden, nachdem die Sonne untergeht, schalten die sich wieder aus. Und weil das ist der natürliche Lauf der Deko-Dinge.
Ja.
Und jetzt ist es aber so.
Okay.
Ja, das musst du dir einfach jetzt mal.
Ich habe es mir mal notiert, falls ich dieses Wissen irgendwann.
Ganz, das ist sehr, sehr wichtig.
Muss. Ja.
Und jetzt ist es manchmal aber so, man geht ins Bett, bevor dieser innere Deko-Sonnenuntergang passiert. Und dann liegst du also im Bett. Und es ist keine Option, wieder aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt in den Flur, dann gehe ich ins Wohnzimmer an den Sofa, gehe ich ins Wohnzimmer an den Sessel, dann gehe ich dahin und dann mache ich da hinten auch noch die Dinge auf. Aber du kannst da hinliegen und sagen, yo, Assistent, gute Nacht. Und dann war's klick, 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 klick. Und dann sind alle Lichter einfach aus.
Pass auf. Meine Antwort darauf ist, so eine Ehe, ne? So eine Beziehung, so
ja.
eine Gemeinschaft.
Ja.
Auch Familie. Ist ja mehr oder weniger. Ist manchmal Krieg. So, und dann kommt es ja darauf an, wer ist verantwortlich dafür, dass Lichter außen eingeschaltet werden.
Ja.
Wenn du da nur Schalter hast, kann niemand sagen, Basti, warum klappt das nicht? Sondern man kann ja hingehen selbst und es ausmachen. Das ist letztendlich ein Kampf um Verantwortung. Wenn es allerdings nicht geht und du diese smarte Installation hast, da bist du derjenige, der Verantwortung tragen muss. Das heißt, da steht auch zu viel auf dem Spiel in diesem Krieg. Dass du derjenige bist, der dazu herangezogen wird.
Weißt du, mein großer Vorteil ist, dass ich nicht gesagt habe, weißt du was, ich verlasse mich darauf, dass Tim und seine Schar von Minions ein sinnvolles Smart-Home-System bauen und nehme nur HomeKit, weil HomeKit so toll ist. Und wenn da was nicht funktioniert, habe ich halt Pech gehabt, weil in diese scheiß Blackbox kann keine Sau reingucken. Ich verbringe viel zu viel Zeit, diesen Home Assistant zu konfigurieren. Fair enough. Allerdings, wenn irgendwas nicht funktioniert, weiß ich fast immer genau, warum irgendwas nicht funktioniert. Und es ist bisher zweimal passiert, dass sich diese scheiß Dinger nicht haben ausschalten lassen per Sprachkommando. Ich wusste warum. Ich war nicht in der Lage, das am Abend zu lösen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin aufgestanden und habe Schalterchen gedrückt. Und zwar zweimal in einem Jahr. Nicht 150 Mal in einem Jahr. Weil jeden zweiten Tag wäre ich der Trottel, der die ganze Dekotant ausschalten müsste. Warum? Weil so eine Ehe Krieg ist.
Fast funktioniert der Krieg etwas geschickter.
Er hat andere Waffen.
Ja, ich hab eben, bei mir ist die Cyber Defense auf Vollanschlag und die funktioniert halt eigentlich immer. Und das ist sehr, sehr angenehm. Hm. Und selbst meine Tochter kann diesen ganzen Scheiß schon außen einschalten. Und
aber du hast auch zugegeben, es ist ein andauerndes Hobby, was du dir
Ja.
Das ist, gehört nicht auf, sondern das ist aber eine konstante Pflege-Update-Geschichte.
Und so. Absolut.
Ich möchte ja gar nicht so dagegen sprechen, aber letztendlich, du sagst, es ist ein Zeitinvestment.
Genau, ich muss dazu zugeben, ich habe da viel zu viel Spaß dran.
Ja.
Das hilft sicherlich. Und da kommen wir wieder zurück zu dem, was Timo vor vermutlich einer Stunde gesagt hat. So dieses, was wir auch in Kindern fostern müssen, so dieses Bock auf Tinkering. Ist einfach super wichtig und da habe ich krass viel Bock drauf. Ich habe ganz in der Pre-Show habe ich drüber erzählt, dass jetzt mein Flur und die WC-Garderobe, dass die jetzt über einen smarten Zigbee Presence-Detektor Licht schalten, der aber gleichzeitig mit einem Schalter auch außen einschaltbar ist. Und das ist mega cool. Und das ist nicht möglich. Das, was ich jetzt gebaut habe, wäre vorher nicht möglich gewesen, ohne Wände aufzustemmen und neue Kabel zu legen. Und das geht jetzt einfach. Da habe ich zwar diese Shelly Minis, die der Elektriker heute am Sonntag eingebaut hat, die sind so klein, die sind ungefähr so groß wie ein Daumen. Und da sind zwei von diesen Dingern eingebaut, die kosten 8,99 Euro. Ich weiß es, weil ich gerade vier neu bestellt habe. Mhm. Und das ist einfach der völlige Hit. Und du kannst damit halt Sachen machen, die vorher einfach nicht möglich sind. Wenn ich das möchte, kann ich heute mit dem Schalter im Wohnzimmer das Licht in der Garderobe im Erdgeschoss einschalten. Macht das Sinn? Überhaupt nicht. Aber es geht. Und das ist fantastisch. Ich kann, wenn ich möchte, mit diesem Schalter hier jetzt das Wohnzimmerlicht einschalten. Wenn ich vorher 2 Minuten in Home Assistant verbringe, macht das Sinn? Absolut nicht. Aber weißt du was? Ich kann es einfach machen. Und das ist fantastisch.
Ja, Home Assistant ist halt das Fehlende, das haben wir neulich schon besprochen, das fehlende Ding, was das ganze Zeug so super mächtig macht. Aber was halt der Standard-User vorfindet, ist halt nur das, was der Standard-Assistent in seinem Smartphone oder in seinem smarten Lautsprecher sprechen mag. Und da ist halt, selbst mit der Standardisierung jetzt und Meta, ist halt nicht genug wahrscheinlich. Oder reicht halt für alle Leute, Steckdose an, aus, Lichtschalter ein, aus und das war's dann.
Also du kannst ja super viel dafür bauen. Bevor ich den Home Assistant hatte, habe ich den ganzen Scheiß in Alexa gebaut. Und das ist aus der Hölle. Aber du kannst halt super viel dort einfach definieren. Und das kannst du auch in HomeKit und das kannst du auch im Google Assistant. Das geht grundsätzlich auch alles, halt nicht zum same extent, im selben Umfang. Ausmaß, ne? Genau. Aber viele von diesen Sachen gehen da ja auch. Und das ist halt schon, also du kannst viele Dinge halt einfach tun und du kannst Sachen miteinander verknüpfen, die sich von Haus aus nicht miteinander verknüpfen lassen, weil in dem Moment, wo es alles in HomeKit ist, kannst du natürlich eine IKEA-Lampe mit einem Philips Hue-Schalter irgendwie schalten, vermutlich. Also in Alexa geht es irgendwie und das ist furchtbar, aber solche Sachen kannst du dann irgendwie machen. Aber am einfachsten ist es natürlich, du kaufst einfach dann die ganze Scheiße von Ikea und dann ist auch gut und dann kannst du das viel leichter miteinander verknüpfen als andersrum.
Ja, das müsste jetzt auch gehen, dass du die Leuchtmittel von Philips kaufst und die gehen dann einfach ohne Theater mit den anderen Sachen. Also für die einfachen Sachen müsste jetzt tatsächlich soweit sein, theoretisch. Aber ich habe jetzt auch noch keine anderen. Vielleicht mache ich das. Vielleicht ist es mein Projekt für dieses Jahr. Ich richte diesen Ikea-Hub ein. Das ist doch schon mal ein Anfang dann, weil ich glaube, es wird schmerzhaft, weil ich den ganzen Müll aus dem. Haben die so ein Transfer von dem Alten auf das Neue, aber das will ich wahrscheinlich auch gar nicht, weil das Alte auch kaputt gespielt ist. Ja. Wahrscheinlich schmeiße ich das weg und mache es neu.
Ich glaub, ganz wichtig, bevor irgendwer anfängt altes Drahtfried-Zeug, was Zigbee spricht, wegzuwerfen, besonders Panels.
Mhm.
Schreib mich an. Schreib mich an. Zigbee ist nämlich mein persönliches Matter. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
Verstehe.
Weil Zigbee ist abgehangen, funktioniert extrem gut und kostet einfach kein Geld mehr.
Ja,
wenn ihr also ein bisschen nerdig seid, schaut euch mal Zigbee nochmal genauer an und Home Assistant habt Zigbee-Stick rein und das ist einfach Magic.
Diese Floor-Alt-Panels sind so gut. Das ist.
Ja, Mann.
Und die hat IKEA eingestellt, leider.
Diese Schweine.
Die waren sehr gut. Also wenn ihr mal so über sowas stolpert, bitte besorgen und einen Basti schicken. Und
ja, was ich rumgefahren bin, was ich Floor-Panels gekauft habe, das ist einfach völlig irre. Und dann, das kann ich nur empfehlen.
Ja. Nee, das ist wirklich, ich habe das Quadratische in der Küche hängen. Das ist der absolute Hit. Ich sehe alles. Das ist hell wie der
Lichtetag. In diesem Raum hier alleine hängen 4 Stück. In dem Hier im Heizungskeller hängt eins, in der Küche hängt zwei, in der Decke, im Dachgeschoss hängt eins. Also Floor Panels einfach überall. Sehr gut.
Sehr gut. Okay. Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Granatapet, den Futternerds. Hundefutter, Katzenfutter, seit 20 Jahren bauen die dort. Mit jetzt inzwischen mit den Marken Fox for Pets und Granatapet und Doggy Dog und Kitty Cat, das Hunde- und Katzenfutter, nass und trocken. Und bei Granatapet natürlich immer mit den Granatapfelkernen drin, gut für Zellen, Gewebe, Herz, Kreislauf und Immunsystem. Seit vor 20 Jahren hat der Gründer angefangen, eben dieses Futter für die nahrungssensible Hündin herzustellen. Hat sich reingenerdet, hat selbst den Kochlöffel geschwungen und hier jetzt zum Beispiel kann man kaufen Lieblingsmahlzeit für den Hund oder für die Katze das Delikat Essen, der Jubiläumsedition kann man hier kaufen und die haben jetzt neu dieses Abo-Produkt. Da könnt ihr sagen, wie viel braucht das Tierchen. Ihr könnt dann einstellen, alle 2 bis 9 Wochen, wann das geliefert werden soll und dafür gibt es dann einen Rabatt von 7% dauerhaft und mit unserem Code Abo und so noch 13% obendrauf, also 20% Rabatt. Es gab jetzt im Dezember die Weihnachtsaktionen, aber jetzt ist gerade noch am Anfang Januar so ein Gewinnspiel, wo ihr noch Snacks gewinnen könnt. Schaut mal auf die Website granatapet.de. Und auch diese Jubiläumssorten gibt es natürlich im Abo. Die Tiere mögen das, die Menschen mögen das, wenn die Tiere glücklich sind und satt sind. Und kein Quatsch drin, kein Getreide, Zucker, keine künstlichen Farbaroma und Konservierungsstoffe. Und eben mit den Granatapfelkernen. Die Testesser, die Hunde und Katzen, sind begeistert. Und ihr könnt das immer testen, ob das für eure Tierchen was ist. Granatapet.de, Gutscheincode, Abo und so für 13% obendrauf auf die erste Abo-Bestellung. Herzlichen Dank an Granatapet für die Unterstützung. So, wir sind ein bisschen spät in der Zeit dran. Haben wir noch was Schnelles zum Picken? Alex, hast du was?
Wie konnte das passieren?
Das hat mit Holz zu tun.
Ich weiß nicht, was
passiert ist.
Ich habe ernsthaft was Schnelles und was ganz Geiles, also irgendwie, eine Make-up. Und zwar heißt die Spotless Film. Und was die macht, ist, die entfernt Staub. Und zwar von Bildern. Vor allem, also ist die entwickelt worden, gescannte Bilder von so Staub und so Schmutz und so kleinen Unreinheiten über AI zu ja, entfernen. Aber man kann natürlich auch einfach digitale Fotos da reinstecken und sagen irgendwie, hey, da sind die aber, da hast du aber nicht vorher drüber gewischt, mach mal den Staub weg. Und das ist eigentlich ganz lustig. Also ich habe diese Angewohnheit, dass ich mit so Pencil und iPad hingehe und meine Fotos, die Staubkörner entferne. Und man kann jetzt am Mac einfach kostenlos, Open Source, kann man jetzt einfach irgendwie die Eier drüber schicken und das sortiert schon viel aus an diesen Körnern. Also es ist eine ganz, ganz gute Make-up. Ich habe jetzt nur eine Woche benutzt, weil mir die erst gerade kürzlich jetzt durchgeflutscht ist und super simpel. Man kann die einfach runterladen und dann sein Bild reinstecken. Es macht sogar auch mehrere Bilder gleichzeitig. Und entfernt dann Staubkörner und hat so eine Seiten-an-Seiten-Ansicht oder du kannst auch so ein Overlay machen, so eine Ansicht, wo du siehst, was die AI als Staubkorn erkennt und es dann einfach rausspeichern. Und also sowas würde ich mir auch irgendwie als iPhone, iPad abwünschen. Auf Mac habe ich es jetzt mal gefunden als Open-Source-Variante und nicht irgendwie an teure Abos und Adobe und irgendwas geknüpft, sondern ja, Open-Source, wie gesagt, und liegt auf GitHub rum. Spotless heißt es. Spotless Film. Mhm. Also für so gescannte Filme, Rollen, aber halt auch für andere Digitalbilder zu verwenden.
Ja, Link in den Shownotes von der 985. Ich hatte eben Probleme, es zu finden und dann bin ich über einen Facebook-Post hingekommen. Das ist doch nicht gut. Sowas. Google ist so broken. Es ist fantastisch. Ja, 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 ja. Ist auch so ein bisschen wie Jeopardy inzwischen bei Google. Und halt die schrottige Zusammenfassung dann oben drüber, die Antwort gibt, aber du hast was anderes gefragt. Egal. Leo, was hast du?
Ja, die KI-Zusammenfassungen sind weiterhin ernäht bei Google. Obwohl, manchmal sind sie ja lustigerweise hilfreich, aber man muss dann schon genau hinschauen. Ich hatte irgendein, jetzt fällt es mir natürlich nicht mehr ein. Ich hatte irgendwas ganz Grandioses, was mir da letztens wieder über den Weg gelaufen ist. Ja, vielleicht fällt es mir noch ein. Nee, ich habe auch nur was ganz Kleines, was mir jemand geschickt hatte, was ich noch gar nicht gesehen habe, das ist eine Fortentwicklung von diesem Aiden Profile Generator. Also die, es gab ja in da hat ja irgendjemand hat so ein, wie hießen die, GPT? Nee, doch, ja. GPT. Ja. In ChatGPT, die GPTs in ChatGPT, die sind ja schon wieder mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Also irgendwie so eine Mini-App in ChatGPT gebaut, oh je. Die dir Profile für deine Aiden erstellt, wenn du einen neuen Kaffee gekauft hast. Und was sehr simpel war, weil du praktisch einfach den Kaffee-Rösterei und wo du den Kaffee halt herkauft hast und was es für einer ist, eingegeben hast. Und dann ist das durch GPT einmal durchgeschleust worden und hat dir ein Brühprofil halt erstellt. Im Idealfall basierend halt, wie hell oder dunkel ist der Kaffee geröstet, wo kommt der her und was sind dessen Noten. Und versucht sich da irgendwie ein halbwegs schlaues Brühprofil draus zu bauen, was bei mir irgendwie relativ gut auf jeden Fall funktioniert hat unterm Strich, oder ich war auf jeden Fall immer zufrieden mit den Ergebnissen der Profile, die mir das Ding ausgespuckt hat. Und offensichtlich derselbe Entwickler, der diese GPT-Geschichte gebastelt hat, der hat das Ganze nochmal ein bisschen vereinfacht und einfach als Webseite namens adenator.coffee.
Ah, hat schon gewonnen.
Ja, exzellent. Was natürlich sehr gute Domain ist. Einfach als Webding nochmal neu aufgesetzt, um es ein bisschen zugänglicher zu machen, weil diese GPTs in ChatGPT, die waren ja schon arg versteckt und du musstest da irgendwie genau rein und dann musstest du eintippen oder irgendwie ein Bild. Du konntest natürlich auch ein Bild von deinem Kaffee hochladen, das hat aber oft nicht so gut funktioniert. Und hier basiert es jetzt wirklich ganz darauf, dass du einfach die Webseite aufrufst und eben einfach nur dieses Bild vom Kaffee hochlegst, auch gar nicht anfängst einzutippen, wie heißt der Kaffee, wo habe ich den gekauft, sondern halt ein möglichst gutes Foto von dem, ja, von dem Etikett hochlädst, und dann sollte das im Hintergrund hoffentlich seine Erkennungsmagie machen und dir am Schluss hoffentlich dann ein passendes Brühprofil für diese Bohnen ausspucken, die du da gerade gekauft hast und zu Hause hast. Und ich glaube, du kannst, weil das habe ich hier, das war ja früher auch noch dann das Problem, wie kriegst du dann das Profil in die Aiden, musst du das irgendwie manuell machen oder über einen Umweg, und scheint da auch nochmal ein bisschen vereinfacht worden zu sein, sodass du dich da mit deinem Aiden-Account, wenn man das denn machen möchte, direkt anmelden kannst, so dass dann am Schluss dieses Profil direkt auf deiner Kaffeemaschine landet, plus Malware wahrscheinlich. Und irgendein Aiden-Botnet, was damit aufgebaut wird.
Ich wollte gerade fragen, wie sich das finanziert, aber jetzt du hast die Antwort ja gerade eben gesagt, weil am Schluss ist dein LLM dahinter, das den ganzen Spaß vermutlich macht. Und das kostet ja Geld.
Der hat natürlich seinen üblichen Buy Me a Coffee-Spenden-Button auf der Seite kleben.
Aber nur guten bitte, ja.
ja, genau. Und das ist natürlich eine interessante Frage, was da das Ding hinten dran ist. Und deshalb, klar, sollte man sich überlegen, ob man da seinen Account wirklich reinquetschen möchte. Aber der Reiz- und Komfortfaktor ist natürlich schon sehr, sehr hoch, das alles so in einem Aufwasch zu automatisieren. Aber das GPT-Ding müsste ja auch nach wie vor existieren. Ich weiß nicht mehr, wann ich das zum letzten Mal probiert habe. Ich wollte damit eigentlich mal wieder was rumprobieren, weil ich habe einen ganzen Schwall an neuen Bohnen, mit denen ich das noch nicht durchexerziert habe.
Aber das kannst du dir auch super einfach selber bauen. Also ich habe das in Gemini ja für Filterkaffee und Gajuino-Profile. Und ich meine, das ist ein Prompt, den du halt mehr oder weniger schreibst. Und dann fliegt da halt hinten eine Datei raus, die du dann da hinpumpen kannst. Und das geht schon ganz gut.
Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, dass man sich es auch selber zusammensetzen kann. Also da sind wir wieder beim Thema Tinkering oder Nicht-Tinkering. Also,
ja, klar.
Die Webseite macht das natürlich, die nimmt halt all diese Komplexität raus und gibt dir halt einfach nur die gibt dir wirklich das Endprodukt Foto, Upload und fertig. Und dann spuck Profil aus, was direkt in der Kaffeemaschine landet. Du machst eigentlich gar nichts mehr außer diesem Foto-Upload. Also das Foto natürlich idealerweise auch noch. Und dann schaust du zu, wie deine Aiden durch die Melde vernichtet wird. Und der nächste Kaffee bitter schmeckt. Weil, ja. Nein.
Machst du eigentlich tassenweise oder machst du eine ganze Kanne gleich?
Nee, ich mache meistens tassenweise. Ich mache tatsächlich diese Batch Brews, mache ich selten. Eher so aus Spaß, weil ich es lustig finde, dass es möglich ist. Mhm. Aber also selbst auch für Gäste mache ich lieber einzeln. Also ich mache dann auch, wenn die Idee, okay, es kommen viele Leute und ich will viel Kaffee, dann mache ich doch eigentlich eher Einzelkaffees. Also für mich allein mache ich sowieso Einzelkaffees, aber dann mehrere Einzelkaffees.
Ja.
Aber auch für mehrere Leute mache ich mehrere Einzelkaffees normalerweise.
Das heißt, du malst die Bohnen und du benutzt einen Filter und dann machst du dir eine Tasse.
Ja, genau.
Okay, verstehe.
Hilarious Tipp von einem Freund von mir. Der hat das nämlich ähnlich. Der hat eine Espresso-Maschine und kann halt auch immer nur einen Espresso machen und dann lädt der ab und zu, kommen dann zum Beispiel Schwiegereltern und die können einfach Kaffee nicht von irgendwie Erde mit Wasser unterscheiden. Dann ist sein Hack, er macht sich ein Espresso und nimmt dieselben Coffee Grounds nochmal und lässt dafür den Schwiegervater den Kaffee raus. Dann lässt er Lungo einfach durch, weil er muss einfach nur schwarz und bitter sein und alles andere ist egal. Vielleicht kannst du das mit dir eben auch machen.
Das ist einfach sehr guter Coffee-Hack. Einfach das mehrfach durchlaufen. Den ersten für sich selbst zu machen und dann das einfach mehrfach nochmal durchlaufen zu lassen.
So emotional, dass es Audio geklippt hat. Das passiert ja sonst nie.
Man beachte, dass es nur mit den Schwiegereltern machen sollte.
Ja, vielleicht.
Ja, ich lenke mal dieses Ding, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Wenn ihr mal Streaming, also das mit dem Streaming ist ja so ein Problem, weil die Kataloge ändern sich so hier und da und dann gibt's Filme verschwinden, Filme kommen, Filme gehen. Irgendwer hatte nachgeschaut, dass irgendwie der älteste Film, der gerade auf Netflix USA läuft, ist irgendwas von 1975 oder so. Alles andere dahinter verschwunden und so. Und man muss, das habe ich ja schon mehrfach betont, man muss sich auch mit der Filmgeschichte ein bisschen befassen und man muss auch mal so durch so einen harten Film durch, der jetzt nicht angenehm zu schauen ist oder so, aber der ist einfach durch seine Schrecklichkeit auch irgendeinen Wert möglicherweise hatte, um sich reinzufühlen, wie war das denn für unsere Eltern, wenn die mal ins Kino gegangen sind? Was ist denn da gelaufen? Ja. Und da ist ja teilweise auch schwer dran zu kommen. Das sind solche Sachen dann nicht im Streaming oder es gibt keine, du willst auf einem modernen Fernseher sehen, dann möchtest du eine moderne Abtastung haben und nicht eine DVD, die aussieht wie Schwein auf so einem großen Fernseher und hin und her. Und ich gucke immer bei, und das ist vielleicht der Pick, vielleicht auch nicht, aber nochmal hier Just Watch. Das ist so eine Website, die tracken, welche Titel auf welchen Streaming-Diensten da gerade jeden Tag neu rausgefallen kommen. Dort kann man anklicken. Ich habe hier Netflix und Prime Video und Disney Plus und so weiter. Und die haben dann jeden Tag eine Liste auf dem Smartphone und auf dem Apple TV, was da jeweils rausgefallen kommt und welche Titel dort neu sind. Weil Netflix und die anderen auch, die versuchen ja aktiv, neue Titel vor dir zu verstecken. Manchmal ist so eine Zeile so jetzt neu, aber da sind da so 10 Sachen drin. Aber tatsächlich sind an dem Tag halt mehr Sachen veröffentlicht worden. Mhm. Und du siehst auch, dass Netflix manchmal so einen Dump von, weiß nicht, koreanischen Serien hat oder so. Die werden im deutschen Interface nie gezeigt, aber vielleicht interessiert es dich ja. Also jetzt,
weil die geil sind.
Ja. Mich jetzt auch nicht, aber vielleicht ist ja da was dabei für dich. Oder manchmal kommt so auch auf Netflix so eine Sammlung von schwedischen Schwarz-Weiß-Filmen von 1930 rausgefallen. So, okay.
Nee, okay.
Mir dann auch zu viel, aber naja, und meistens ist bei den Streaming-Diensten so 10 Stück am Tag, manchmal ein neuer Titel am Tag. Aber jetzt am 1. Januar ist auf Prime Video sind da 211 Titel rausgefallen.
Oh.
Und eine wilde Mischung und ganz viel harter Horror-Trash dabei. Und das habe ich früher nie angeschaut. Zurecht. Und nee, nicht zu Recht. Und manche sind furchtbar und kannst du nicht anschauen und so weiter. Aber manche sind halt auch tatsächlich ein Superhit. Nicht, weil sie gut sind, sondern weil sie schlecht sind. Aber das ist so gut, dass es wieder schlecht ist und dann nochmal hinten rum, bis es wieder schlecht ist. Das ist sehr faszinierend anzuschauen und das jetzt muss man vielleicht mögen, aber jetzt, was ich angeschaut habe, was tatsächlich bemerkenswert irgendwie war, war ein Film, italienischer Horrorfilm, der heißt Dunkelheit, Tenebre, und der ist super blutig und super brutal und super sinnlos, aber irgendwie auch interessant, weil es so ein italienischer Film, so mit einem Mord und einem Mörder und einem Polizisten und so weiter, aber auf Englisch gedreht. Und dann drüber synchronisiert auf Englisch. Und das ist so weird und so gut und es ist so ein bisschen auf, es kommt aus den 70ern, glaube ich, und es ist so auf, oder von 1980 möglicherweise, ist aber auf so futuristisch gedreht, also haben sie halt in Rom gedreht, aber nur wo in Rom, wo sie moderne Gebäude gefunden haben, also so 70er Jahre Betonklötze und es sieht total weird aus und ist auch ein Schauspieler drin, den man aus anderen amerikanischen Produktionen kennt und so, das kann man sich mal anschauen, ist halt wieder so blutig, dass es wieder lustig ist. So wie man jemanden.
Okay.
Ja. Und da sind jetzt sehr viele Sachen drin und es ist so eine niedrige Hürde, da reinzuschauen, weil man das Abo wahrscheinlich sowieso hat. Und da kann man mal sowas wagen, sowas zum Beispiel. Und man kann zum Beispiel einen sehr guten Film anschauen, hier so Everything Everywhere at Once, All at Once, der irgendwie 7 Oscars und Dingens abgeräumt hat. Und dann sieht man, wie Amazon es schafft, dieser Film, der gemischt Englisch und Chinesisch und nochmal Chinesisch ist, da die falschen Untertitel reinzuhängen. Das ist so geil. Es ist so super, wie die einfach keinerlei Feingefühl haben für Qualitätskontrolle. Und da muss man halt dann den anderen Untertiteltrack auswählen. Da gibt es nur den deutschen, aber der englische ist nicht geforst. Ist falsch, aber ist egal. Und den kann man sich zum Beispiel auch sehr gut anschauen. Ist interessant, was da rausgefallen kommt. Das wird halt ein Verleiher von diesem Horror-Trash sein, der jetzt einen Vertrag mit Prime hat für ein paar Monate. Und da kann man sich das mal anschauen und bei Just Watch findet man dann diese Listen von diesen Titeln und da kann man mal, das ist auch ganz viel Sachen, die man einfach direkt weg ignorieren kann. Das ist nicht alles Horror-Trash, es ist auch einfach moderner Trash-Trash, was da so drin ist. Aber die Folterkammer des Hexenjägers, hallo? Das muss furchtbar sein.
Ja, das ist vermutlich fantastisch.
Double Trouble, also kann man mal bevor man zum 17. Mal Friends durchschaut, kann man auch irgendwie mal sowas anschauen.
Oder Better Call Saul in anscheinend anderthalb Wochen.
Ja, klar.
Und war es denn gut?
Soll ich das jetzt spoilern? Darf man Better Call Saul schon spoilern?
Ich glaube, ich nicht spoilern, aber du kannst natürlich sagen, ob es die Zeit wert war.
Das war die Zeit wert. Das ist sehr, sehr gut, aber ich habe jetzt nachgedacht, was ist besser, Better Call Saul oder Breaking Bad? Und ich glaube am Schluss Breaking Bad doch. Wobei der Bob Odenkirk der bessere Schauspieler ist. Besser als der Bryan Cranston. Also vielleicht hätte man die beiden andersrum besetzen müssen. Denk mal drüber nach. Bob Odenkirk als Walter White.
Ja. Aber ich meine, wenn du darüber nachdenken musst, ist es ja nah dran. Also daher ist es schon mal gut.
Okay. Basti, was hast du?
So, nachdem du jetzt gesagt hast, mach mal was Schnelles, habe ich den eigentlichen Plan verworfen und aufgeschoben für nächstes Mal. Mhm. Ja, hier Cliffhanger. Und picke was ich quasi schon während der Sendung gepickt habe und nochmal in 3 Sätzen zusammenfassen möchte. Ich picke an der Stelle Zigbee, weil Zigbee einfach weiterhin sehr, sehr gut ist. Ich habe sehr vorhin schon gehört. Ist eine sehr abgehangene Technologie, ist halt ein proprietärer Funkstandard, der für so Smart-Home-Sachen gemacht worden ist und in Dingen wie beispielsweise den alten Drahtdrehsystemen verbaut ist, aber es gibt auch sehr viele andere Dinge, die Zigbee können nicht. Warte mal. Ich kann es jetzt nicht abmachen, verdammt, aber es gibt zum Beispiel halt für kein Geld Thermometer und Feuchtigkeitssensoren und Timo wird begeistert davon sein und ist es natürlich jeden Tag Heizkörperthermostate mit Zigbee drin, die halt auch alles kein, das kostet alles kein Geld, weil die Funksteine sind abgehangen, die gibt es einfach schon ewig. Es gibt Zwischensteckdosen, die Zigbee können und sehr günstig sind. Es gibt halt jedes, quasi jedes Scheiß Smart Home Gerät gibt es mit Zigbee. Ne? Die neuen Shellys können auch Zigbee. Die alten konnten das alle bisher nicht, aber die könnten jetzt auch Zigbee. Und das Schöne an Zigbee ist zusätzlich jedes Gerät, was eine dauerhafte Stromversorgung hat, wie zum Beispiel eine Zwischensteckdose, ist gleichzeitig ein Repeater. Das bedeutet halt im Umkehrschluss, ich brauche bloß eine Steckdose und habe plötzlich auch im Dach Zigbee. Und das ist sehr, sehr angenehm. Und damit spare ich mir nämlich auch diese ganze Cloud-Scheiße, weil ich das nicht mehr brauche. Da muss ich mir auf die Zwischensteckdosen auch nicht, wie im Chat gerade gesagt wird, das Motor drauf flashen, was wurscht ist. Weil das redet mit keiner Cloud. Das redet ausschließlich hier mit meinem Zigbee-Broker und mit sonst niemanden. Da muss ich das einmal anlernen. Der einzige Nachteil ist, um ein Gerät anzulernen, muss es in der Nähe meines Zigbee-Sticks sein oder des Zigbee-Gateways sein, das man halt vielleicht benutzt. Und das heißt, ich trage jedes Gerät einmal in den Keller, lerne das an und trage es dann woanders hin. Und das funktioniert extrem zuverlässig und schnell und toll. Und wie gesagt, ich kann das sehr, sehr empfehlen, weil es hat sich bewiesen. Es hat ein proven Track Record.
Ja, also hier in diesem Haus ist dieses Mesh, was dieses Zigbee bildet, es funktioniert schon, aber nur, wenn wirklich die Zigbee-Geräte sehr dicht gestapelt sind. Also wenn ich mal jetzt mir überlege, ich tue mal die eine Steckdose, die da an einer strategischen Stelle im Treppenhaus sitzt, im Erdgeschoss weg, dann bricht es auseinander. Das sammelt sich dann auch wieder, aber das kann auch mal eine Stunde dauern, bis es sich wieder zusammengesammelt hat. Und also wenn man so sehr viel Beton im Haus hat, muss man ein bisschen planen, dass man wirklich überall genug Repeater quasi hat, die das Mesh dann bilden können. Aber dann geht's auch. Und die ganzen, es gibt solche Sticks, die du für deinen Home Assistant an den PC dann oder an den Raspberry hängen kannst. Sowas habe ich hier auch. Den ich hier erwischt habe, der ist so ein bisschen von der Reichweite auch nicht super. Also da kann man, es gibt, wenn man da basteln möchte, gibt es da Raum für Bastel und für Optimierung und sowas, aber grundsätzlich funktioniert es schon. Und das Thread ist ja da auch angelehnt. Das ist nicht so weit entfernt davon, aber halt ein bisschen eine andere Geschmacksrichtung. Und viele von den Chips dürften inzwischen wahrscheinlich auch beides unterstützen, wenn man das
macht. Kann gut sein, ne?
Macht.
Ja. Geht einfach. Ich hab hier diesen Sonoff-Stick, ich weiß nicht, was du im Einsatz hast.
Den von Dresden Electronics.
Obviously.
Da habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, wie der installiert werden möchte, aber das ging dann schon. Und darüber läuft mein ganzes Dingens für die Temperatursensoren. Da habe ich auch diese Zigbees vom Aquara und sowas. Muss man halt auch, wenn man jetzt zum Beispiel von diesen Aquara vom AliExpress sich diese Sachen rauslässt, gucken, wenn man deren Gateway verwendet, dann ist wieder Fasching. Da gibt es eine China-Version, da gibt es eine Euro-Version. Ignorieren, das nicht benutzen.
Genau. Und das Schöne ist ja, also du, wenn du es in Verbindung mit Home Assistant benutzt, kann es natürlich sein, dass man Geräte bekommt. Habe ich jetzt hier zum Beispiel auch mal gehabt. Ich habe einen Presence Detector Sensor bestellt, der halt dann nicht mit Home Assistant funktioniert, weil er die über Zigbee die entscheidenden Werte einfach nicht liefert, zumindest nicht an Home Assistant, sondern nur, wenn du es mit deren proprietärer App benutzt und deren Gateway benutzt. Das ist halt schlecht. Also wenn man dann Geräte dafür suchen möchte und sie mit Home Assistant benutzen möchte, empfehle ich daran nachzusuchen. Also zum Beispiel nach, weiß ich nicht, Schalter und Home Assistant und Zigbee. Und dann findet man die Geräte, die auch funktionieren. Und die preislich sind die, ist es einfach wurscht, weil sie alle nichts kosten. Sehr gut funktionieren.
Gut. Dann war es das für heute. Das könnt ihr euch alles mal anschauen. In den Shownotes sind die Links. Wir schauen gleich noch bei Bits und so Plus noch rein, was ein weiteres Smart Home Projekt wäre, was Basti sicherlich nicht genug interessiert, aber Leo vielleicht interessieren könnte. Hm. Alex ist auch schon in der richtigen wahrscheinlich ist Alex der Beste. Wir starten ein Smart Home Experiment mit Alex als nächstes.
Oh.
Bei Bits und so Plus, wenn ihr möchtet, reinklicken. Das wäre ganz hervorragend. Immer Real Life hören, sehen, im Chat dabei sein. Vielen Dank und einen wunderschönen Start in dieses Jahr. Danke, Servus.
Gute Nacht.
Gute Nacht.